Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen neuen Champion. Nicht seit gestern, auch nicht seit vorgestern, schon seit letzter Woche, aber unser Rhythmus hat es leider nicht anders zugelassen. Die Raptors haben es geschafft. Erste Meisterschaft ever. Erste Meisterschaft eines nicht-amerikanischen Teams. Erste Meisterschaft von Kyle Lowry, Marc Gasol. Haben wir uns gefreut, Ole? Zumindest über das Vakuum Toronto Raptors?
Also ich singe seit Tagen ausschließlich Oh Canada.
Schön, also hast du mich auch begrüßt eigentlich. Das war der Klingelton bei dir.
Ja, nee, also absolut. So, das ist ja irgendwie eine Truppe, finde ich, die keine unsympathischen Charaktere oder sowas hat. Und halt gerade auch im Gegenteil, so ein paar Ältere, die lange für den Titel gekämpft haben, beziehungsweise für diese Chance. Und also gerade für Gasol und Lowry hat es mich halt total gefreut. Insgesamt würde ich sagen, sympathischer Champion. Auch wenn die Umstände natürlich komisch waren, aber da kommen wir.
Genau, aber eben deswegen habe ich gesagt, im Vakuum, also finde ich auch genau das Ding einfach sehr, sehr sympathisch, sehr sympathisches Team und dann eben auch so Spieler wie Gasol und Lowry und auch Ibaka, der auch immer wieder hoch und runter, Van Vliet, also auf den wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Nee, also so für das Team an sich habe ich mich auch echt gefreut und, aber die NBA wäre natürlich nicht die NBA, wenn es dabei geblieben wäre. Es war eine krasse Woche, also wir haben, also einer der besten Spieler aller Zeiten hat sich die Achillessehne gerissen. Einer der besten Spieler aktuell. Der besten 25, 20 hat sich
dein Lieblingsspieler?
Mein absoluter Lieblingsspieler hat sich das Kreuzband gerissen. Habe ich eine kurze Kotzeinlage dann am Donnerstag früh, als ich aufgewacht bin. Ich habe es natürlich auch mal wieder nicht live gesehen, aber nee, es war Freitag früh, ne? Freitag früh war es.
Ich meine auch, ja.
Ja. Aber es war, fand ich wie alle anderen auch eher so semi-optimal das Ganze. Und natürlich gab es kurz nach dem Finals noch einen Blockbuster-Trade, weil sonst hätten wir viel zu lange über rein sportliche Geschichten geredet. Und sonst wäre es auch bis zum Draft, glaube ich, ein bisschen ruhig gewesen, ne?
Ja, stimmt. Also so eine Woche ohne irgendwas Größeres wäre irgendwie, hätte keinen Sinn ergeben.
Ja, also ich glaube, in dem Moment, in dem klar war, dass Spiel 7 nicht stattfinden wird, haben sie sich gedacht, okay, wir müssen da noch irgendwie so einen Lückenfüller, weil, also wie du sagst, eine ganze Woche wäre zu viel gewesen. Das heißt natürlich auch, dass sich unsere Themen fast von selbst aufstellen. Also wir sprechen natürlich zunächst über die Finals, Spiel 6, dann was die ganzen Geschichten natürlich jetzt bedeuten könnten für Golden State, also der Kreuzbandriss von Klay Thompson, auch der Achillessehnenriss von Kevin Durant nochmal, Raptors natürlich auch, wir huldigen dem Champion, schauen, was da so gehen könnte. Ich meine, dieser Kollege Boardman ist ja Free Agent und man weiß selbstverständlich immer noch nicht, was er tun wird. Es wird selbstverständlich auch wild spekuliert. Danach ganz kurze Ankündigung zum Draft, der ja auch diese Woche stattfinden wird, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann eben noch der Anthony Davis Trade. Die Lakers haben bekommen, was sie wollten. Anthony Davis hat bekommen, was er wollte. Rich Paul hat bekommen, was sein Klient wollte. Das wird's alles geben. Aber erst, nachdem der Ole euch Näheres zu unserer Patreon-Seite erzählt hat.
Oha.
Das ist überrascht, ne?
Ja, absolut. Ich lege los. Wir haben eine brutale Patreon-Seite, auf der ihr, wenn ihr Bock habt, uns unterstützen könnt. Einige machen das schon. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir versuchen auch immer mal so ein paar extra Nuggets zu der Standardfolge, die wir quasi jede Woche machen, zu liefern. Also wer Bock hat, uns da zu unterstützen, mit wie viel auch immer, kann das sehr gerne tun. Die URL ist patreon.com/Korbjäger. Korbjäger natürlich mit.
AE.
Siehst du mal.
Ja, Spieß stark. Habe ich von dir gelernt.
Genau. Und wer uns da supporten will, kann das gerne tun. Wir freuen uns über jeden schmutzigen Taler.
So ist es. Und ja. Aber nicht vergessen übrigens, an das Korbige noch einen Podcast hinten anzuhängen.
Auch das ist nicht unwichtig.
Weil sonst, ich weiß gar nicht, wo ihr dann rauskämt. Aber vielleicht wird es sich lohnen, man weiß es nicht. Aber wenn ihr
vielleicht gibt es da einen besseren Podcast, der auch Korbjäger heißt.
Stimmt, könnte sein. Sollten wir mal prüfen. Die Konkurrenz mal screenen und schauen, was sie so anstellt. Nachdem der Ole euch von dieser Patreon-Seite erzählt hat, werde ich euch jetzt von Oles Buch erzählen, das der Ole im Laufe des vergangenen Jahres geschrieben hat, das sich definitiv lohnt zu kaufen, zu lesen, zu rezensieren später auch, vor allem auf Amazon, und das den wunderbaren Namen trägt, das Nowitzki-Phänomen. Es geht um Dirk Nowitzki, was der Name tendenziell verrät, über seine Karriere oder um seine Karriere, was er so erreicht hat, welchen Einfluss er auf die nächste Generation hat. Danach geht es natürlich um die nächste Generation. Dennis Schröder, Isaiah Hartenstein, Paul Zipser, Daniel Theiss, alle, die momentan so in NBA-Kreisen und NBA-Dunstkreisen unterwegs sind. Und Wie gesagt, ich habe es schon gelesen und ich kann es nur weiterempfehlen. Von daher, überall zu haben, zu bestellen, zu kaufen, wo es Bücher zu kaufen und zu bestellen gibt. Ist dem noch was hinzuzufügen?
Naja, also ich finde es auch super, aber ich bin auch befangen.
Stimmt. Ich nicht. Bin komplett objektiv. Ich mag einen Ole eigentlich auch gar nicht, deswegen ist meine Meinung da in dem Fall noch gewichtiger, würde ich
Davon
sagen.
lebt ja auch dieser Podcast.
Ja, eben, von diesen leichten Giftpfeilen, die immer hin und her geschossen werden.
Von der offenen Antipathie.
Ja, genau. Mal mehr, mal weniger offen. So passiv-aggressiv ist sowieso gut, finde ich immer.
Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung für ein Gespräch über Anthony Davis und die Lakers,
Das ist richtig.
passiv-aggressiv und so, aber wir fangen trotzdem mit den Finals an,
Würde
oder?
ich auch sagen.
Gut.
Wir gehen eher Richtung Sportliche. Ja, es ist zu Ende gegangen in Oakland. Fand ich persönlich auch irgendwie schade. Echt ein bisschen bitter, dass die Warriors echt ihre letzten drei Heimspiele komplett in Oracle verloren haben. Also sie ziehen ja zur nächsten Saison ins Chase Center nach San Francisco um. Oakland hat seine Warriors, die es seit 50 Jahren, über 50 Jahren durch sehr, sehr tiefe Täler und aber auch sehr, sehr hohe Höhen verfolgt hat und denen es treu geblieben ist, quasi verloren in Anführungszeichen und durfte sie nicht mal mehr einmal feiern. Spiel 6 war noch mal, ja, ich meine, Klay Thompsons Verletzung hat natürlich irgendwie alles überschattet. Wenn wir sie, also da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir sie ganz kurz ausklammern, war aber Spiel 6, finde ich, irgendwie schon ein würdiger Abschluss für die Finals und auch eigentlich ein würdiger Abschied für Oracle, wenn gleich Warriors-Fans gern ein anderes Ende gehabt hätten, oder?
Ja, also es war halt so ein bisschen wie die gesamte Serie, finde ich, mit sehr viel hin und her, mit vielen, vielen Subplots irgendwie. Und ich fand es persönlich auch ganz, ganz cool, dass man noch mal gesehen hat, dass nicht Kawhi sein Team tragen musste, sondern dass in dem Fall fast schon eher sein Team den nicht unbedingt überragend spielenden Kawhi getragen hat, um dann auch nochmal zu zeigen, okay, er hat diesen absolut legendären Playoff-Run hingelegt, aber die Raptors haben da schon auch mitgeholfen. Also
Ja.
ja, die anderen waren involviert und also das fand ich erstmal sehr gut und ich fand, das Spiel war genau wie die ganze Serie, habe ich es eigentlich gerne gesehen, nur wurde es halt dann doch überstrahlt und das ist dann schon auch was ich irgendwie davon mitnehmen werde und das tut mir irgendwie den Raptors gegenüber schon leid, weil ich finde, die haben krasse Playoffs gespielt, die haben sich den Titel absolut verdient, also sie haben wir ja letzte Woche auch schon drüber geredet, du kannst ja nichts anderes machen, als gegen die Gegner spielen, die halt irgendwie da auf dem Court sind. Und bei diesen ganzen Nebenschauplätzen irgendwie cool zu bleiben, ist auch schon etwas Krasses an sich. Also, dass die Raptors das geschafft haben, finde ich schon auch, muss man würdigen. Nur so als jemand, der die NBA mag und verfolgt, ist das halt schon einfach das, du hast es schon gesagt, so, dass vielleicht wir nie wieder Durant auf dem Niveau sehen, was er in diesen Playoffs erreicht hat, wo er meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt war. Das wiegt halt einfach verdammt schwer. Und das wiegt auch irgendwie dann im Großen und Ganzen wahrscheinlich schwerer als eine Meisterschaft. Und das ist irgendwie schade, weil das ist für die Raptors natürlich ein monumentaler Erfolg. Und trotzdem wird man das halt irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf haben, ne? Und also ich meine, bei Klay natürlich auch mega bitter. Bei einem Kreuzbandriss hat man, glaube ich, halt mittlerweile, da weiß man besser, wie der zu behandeln ist. Und deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, aber dramatisch ist es natürlich auch.
Ich glaube, was in dem Kontext vielleicht ganz, ganz gut ist, ich glaube, für die Raptors selber ist es, also nicht, dass ihnen das egal ist, dass sich jetzt Durant die Achillessehne gerissen hat und dass sich Clays Kreuzband gerissen hat, aber ich glaube, für sie selber strahlt der Erfolg am hellsten, könnte ich mir
Ja,
vorstellen. Und
das denke ich
das ist
auch.
am Ende, denke ich, das Entscheidende. Aber du hast natürlich recht, im Kontext spricht man drüber, wobei ich für mich, ich finde, okay, dass man drüber spricht, einfach weil es, wie du auch sagst, sehr, sehr gravierend ist. Also ich meine, nach Achillessehnenriss des besten Spielers der Welt oder Top-2-Spielers der Welt, wenn man jetzt Kawhi mit reinnimmt momentan, ist natürlich eine Riesengeschichte. Und dann, sich dann noch im Spiel drauf einer der zwei, drei besten Spieler, verbliebenen Spieler des Gegners, das Kreuzband reißt, dann kannst du den Kontext ja nicht schaffen, ohne das mit einzubeziehen. Und das ist okay, weil es sicherlich auch seinen Beitrag zum Ausgang der Serie geleistet hat. Wir wissen aber nicht, wie die Serie ausgegangen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Vielleicht hätten die Raptors trotzdem gewonnen. Und ich finde man, oder ich versuche für mich, es nicht, die Raptors, oder, nicht zu relativieren, so nach dem Motto, ja, die Raptors haben gewonnen, weil,
Nee,
Clay sich
das
verletzt hat,
überhaupt
genau.
nicht. Das
Eben
überhaupt
genau,
nicht.
sondern die Raptors haben diese Finals gewonnen. Sie waren das bessere Team in den Finals. Sie haben sich in den Playoffs, haben wir auch schon öfter angesprochen, unfassbar gesteigert, haben eine unfassbare Sicherheit bekommen, waren dann ab einem gewissen Grad oder eigentlich vielleicht so ab Spiel 3 gegen die Bucks auch einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend unterwegs und sind deshalb verdienter Champion. Aber natürlich waren die Warriors auch vor Probleme gestellt, die du so als Team, glaube ich, einfach nicht lösen kannst. Also es war einfach, also Steve Kerr hat es ja auch gesagt nach dem Spiel und das ist für mich auch keine Ausrede oder irgendwas, aber dass du in zwei aufeinanderfolgenden Spielen einfach mit solchen Geschichten irgendwie konfrontiert wirst oder auch im Verlauf der Playoffs mit so vielen gravierenden Verletzungen von so vielen wichtigen Spielern konfrontiert wirst, ist schon eher selten. Und das gehört natürlich dazu, aber das nimmt niemandem was weg, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Also genau wie der Titel 2015, wo halt die Cavs dann
Ja.
ohne Kyrie, ohne Love angetreten sind. Auch der zählt für mich trotzdem genauso wie ein Titel halt zählen sollte für die Warriors. Es geht mir auch eigentlich gar nicht um das Hier und Jetzt, sondern wirklich mehr so, dass ich halt denke, diese, ja, gravierenden Verletzungen oder beziehungsweise diese eine extrem gravierende Verletzung, die ist halt etwas, was irgendwie signifikanter ist als ein normaler NBA-Titel, einfach weil es einer
Absolut.
der wichtigsten Leute in der NBA sind. Aber ich meine, du hast schon recht und also ich finde auch nicht, dass das die Leistung der Raptors schmälern sollte, habe ich auch einen Kommentar zu geschrieben
Ja.
und das ist auch absolut meine Meinung. Ich finde, man muss das würdigen und trotzdem erwische ich mich halt selber immer wieder dabei, dass ich denke, ja, kacke.
Ja, definitiv. Also ich meine, ja, wir haben ja, ich meine, hier Howard Beck hat ja auch einen langen Artikel geschrieben über Durant, für den er mit Sportmedizinern gesprochen hat, mit Experten gesprochen hat, was so ein Achillessehnenriss denn im Endeffekt bedeutet. Und die Prognose dieses Artikels ist halt eher, dass Durant wahrscheinlich nicht mehr der sein, oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr der ist, der er vorher war, relativ hoch ist. Und das ist natürlich bei, ja, wie gesagt, einem der besten, vielleicht einem der 10 besten Spieler aller Zeiten, 10, 15 besten Spieler aller Zeiten, momentan einem der besten Spieler der Liga, ist es natürlich extrem bitter, gerade mit Anfang 30 in seiner Prime. Und dass das, ja, dann, dass man da, dass der Gedanke einem kommt, sobald man an diese Finals denkt, ist, glaube ich, normal. Aber ja, wie gesagt, ich denke, dass man den Raptors nichts wegnimmt, indem man, also ich glaube auch automatisch, also ich glaube, man nimmt den Raptors nichts weg, indem man an Durant denkt gleichzeitig. Und
ja, das stimmt.
Ich bin gespannt, also was wie Durant wirklich zurückkommt. Also es wurde ja viel gesprochen über laterale Geschwindigkeit und so, die man dann irgendwie einbüßt. Und es wurde, was ich immer ein bisschen unpassend fand, war, dass Cousins immer so ein bisschen als Negativbeispiel in Anführungszeichen angeführt wurde. Also A, weil eben Cousins auch keine halbe Saison gespielt hat nach seiner Verletzung. Das heißt, und wir haben das ja auch bei Gordon Hayward oft gesagt, also ich würde Cousins final gern erst irgendwann im Laufe der kommenden Saison irgendwie bewerten. Vielleicht sogar erst gegen Ende der kommenden Saison, falls er sich nicht wieder verletzt, weil er sich auch in dieser Saison verletzt hat. Und Cousins war jetzt vorher auch schon nicht, weiß ich nicht, der Balletttänzer unter den Big Men. Also von daher weiß ich nicht, ob das, würde ich jetzt nicht zwingend als, oder es hat es auch einfach viel schwerer als Durant. Und was ich mir bei Durant ganz oft denke, oder wenn ich an Durant denke, dass er, also an Explosivität denke ich, würde, oder könnte ich mir gut vorstellen, dass er einbüßen wird, aber diesen Vorteil, dass er über Leute drüber werfen kann, dass er für seine Größe ein extrem gutes Ballhandling hat, dass er ja körperlich irgendwie die, so ganz spezielle Voraussetzungen hat und diese Voraussetzungen mit einem tödlichen Wurfpart, die bleiben ihm. Und ich bin gespannt, inwieweit das dann wahrscheinlich fehlende Athletik kompensieren kann.
Ja, ich denke.
Zumindest also, offensiv. Defensiv wird's natürlich, ist natürlich nochmal was anderes dann.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also da finde ich sich in den letzten Jahren ziemlich positiv entwickelt, defensiv. Also so, dass er auch wirklich da eine Serie verändern kann. Ich glaube, man hat das in diesen Finals fast am meisten gemerkt, dass er defensiv einfach saumäßig gefehlt hat. Offensiv war das zwar, sind sie natürlich auch nicht unbedingt besser geworden ohne ihn, aber es war noch in den meisten Spielen zumindest ja in Ordnung, was da offensiv passiert ist. Defensiv hatten sie, glaube ich, da hätte er sehr, sehr viel verändert. Und also ich glaube auch, dass sich diese Verletzung eher da auswirken wird, weil auf jeden Fall er kann auch, wenn er zurückkommt, über jeden Spieler drüber werfen und kann, also mich würde es jetzt nicht schockieren, wenn er das wie Dominique Wilkins macht, der, glaube ich, nach einem Achillessehnenriss auch noch eine Saison mit über 30 Punkten im Schnitt aufgelegt hat. Also das traue ich Durant absolut zu.
Defensiv bin ich halt an dem Punkt, Ja, also klar, es wird halt, wahrscheinlich wird die Geschwindigkeit fehlen und er wird sich wahrscheinlich gegen deutlich kleinere Spieler schon schwer tun. Aber auch da denke ich mir manchmal, also ich möchte irgendwie bei der Sache zumindest so weit möglich irgendwie positiv denken und ich habe da immer, oder ich sage mal so, ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch da irgendwie seine speziellen körperlichen Voraussetzungen ihm eventuell helfen, die ganze Geschichte ein bisschen besser zu kaschieren. Einfach, dass er eben nicht so schwer und nicht trotz seiner Größe nicht so schwerfällig ist und dass er sich vielleicht da auch trotzdem noch, vielleicht würde er so ein bisschen mehr Richtung Zone verteidigen müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem noch eine gute Rolle spielen kann. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird es dann gegen kleinere Spieler ein bisschen schwieriger, aber dass er trotzdem sich noch so, also frei genug bewegen kann, vielleicht, um da auch immer noch einen positiven Impact zu haben. Ist so ein bisschen
Ja,
meine Hoffnung.
das glaube ich auch. Also das halte ich auch für eine realistische Prognose. Ich meine, im Endeffekt, man wird es dann eh, also das, was du bei Cousins angesprochen hast, ist schon richtig. Normalerweise rechnet man ja ungefähr so die Zeit, die man ausgefallen ist, die braucht man dann auch nochmal, bis man wieder so ansatzweise auf seinem Level ist. Das heißt, bis wir das bei Durant so richtig bewerten können, können wir einfach locker 2 Jahre ins Land streichen. Das ist,
Absolut, ja.
deswegen schauen wir mal, wie das läuft. Also ich denke aber auch nach wie vor, dass er schon auf jeden Fall immer noch ein Star sein wird. Die Frage ist halt, ob er noch diese ganz hohen Höhen erreichen wird. Aber also es gibt ja jetzt im Moment sogar schon Leute, die sich Sorgen machen, dass er finanziell große Probleme bekommt, weil oder also
Was?
nicht so, aber dass er quasi dass er jetzt keinen Maximalvertrag kriegen würde. Und das war von Anfang an kompletter Käse. Also selbstverständlich würde er den bekommen, sowohl von den Warriors als auch von diversen anderen Teams. Also, wenn ich jetzt die Knicks wäre zum Beispiel, würde ich mich zu 0% davon ablenken lassen, dass der jetzt verletzt ist. Ich würde alles versuchen, den zu holen. Noch eine miese Saison spielen, nochmal einen hohen Pick irgendwie platzieren und dann hoffen, dass es halt ab 2020 losgeht. Also, das wäre jetzt für mich echt kein Grund, was einen irgendwie abhalten sollte. Und er hat ja, also wenn alle Stricke reißen, hat er auch noch die Option für nächstes Jahr.
So ist es. Und glaubst du, dass es jetzt mehr Teams geben könnte, die sich eine Chance ausrechnen, ihn zu bekommen aufgrund der Situation? Oder glaubst du, ich meine, nachdem die Knicks schon signalisiert haben, die ja angeblich eh auf seiner Liste standen, dass die meisten sagen, okay, ich meine, solange die üblichen Verdächtigen drin bleiben, bringt es jetzt auch nichts, wenn wir unseren Hut in den Ring werfen?
Also, ich würde schätzen, ohne zu sagen, dass ich es wissen kann, dass die Entscheidung zwischen Golden State und den Knicks fällt.
Ich finde Golden State jetzt irgendwie ganz interessant. Also, so diese Konstellation. Also, ich meine, ich habe es ja auch geschrieben, irgendwie, dass dieser Run, also dann am Freitag früh, so dass dieser Run irgendwie so zu Ende geht, ist schon sehr bitter. Aber man hat ja dann, also, es gab ja dann auch schon wieder dann irgendwie Stimmen, die dann irgendwie spekuliert haben, dass auch eben durch Clays Verletzung, dass sie sagen, okay, also, wir haben da irgendwie doch noch irgendwie unfinished business zusammen und irgendwie, nachdem Clay ja auch direkt mit, oder Durant direkt Clay angerufen hat und da würde ich gar nicht so viel reininterpretieren, glaube ich, weil ich glaube, sie sind einfach, ja, Teamkollegen und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dieser Lärm, der gemacht wurde, um eventuell irgendwie gestörte Persönlichkeitsverhältnisse innerhalb des Teams vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr aufgebauscht war, also sicherlich gab es mal irgendwo Reibereien. Mein Clay mag sowieso jeder anscheinend, wurde ja auch oft
Clay mag
thematisiert.
wirklich jeder, das
Ja,
stimmt.
ist auch einfach ein super Typ. Ich war übrigens kurz davor, im NBA Store dann auf Bestellen zu drücken, meinem Clay-Trikot am Freitag früh. Ich hab's noch nicht getan, aber ich hatte es schon offen und weil ich schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, aber ich hab's noch nicht getan. Damit wären dann die wichtigen Infos für den Podcast auch beendet.
Ja
nee.
sagen, aber finde ich guten Einwand.
Ja, ne?
Gehört zu den
Nee.
wenigen Trikots, die ich mir auch holen würde.
Schon, ne? Abgesehen von Lauri natürlich. Da liegst du mir auch seit Wochen in den Ohren, dass du das gern hättest.
Selbstverständlich.
Naja. Nee, aber dass da irgendwie die Chancen vielleicht gestiegen sind, irgendwie, wird ja spekuliert. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, jetzt nächstes Jahr für die Warriors wird jetzt natürlich schwierig. Clay wird wahrscheinlich bis in März rein, April rein vielleicht, außer vielleicht die ganze Saison. Durant wahrscheinlich auch. Sie haben jetzt nicht so, kommen wir ja gleich auch noch drauf, sie haben jetzt natürlich nicht so die wahnsinnig großen Spielräume, gerade wenn sie mit Clay verlängern sollten. Meinst du, dass die Chancen gestiegen sind?
Auf Rented.
Ja. Oder dass sie zusammenbleiben, sagen wir so. Also, weil, aber Clay klingt ja eh so, wollte er auch
Ja,
bleiben.
also bei Clay war das von Anfang an, glaube ich, eigentlich nie eine ernsthafte Debatte, sondern nur eine, die halt von außen gerne geführt wurde. Also, und dass es ein paar Teams gab, die den gerne haben wollten, ist eh klar, aber bei allem, was er immer gesagt hat und was auch die Warriors immer gesagt haben, war, ja, der wird bleiben. Und er hat das eigentlich auch sehr offen gesagt. Und es war ja eigentlich nur so eine Frage, geben Sie ihm direkt das maximal Mögliche. Sie haben da, glaube ich, dann, auch das haben Sie ja klar gemacht, eigentlich mittlerweile, dass Sie, also, dass ein 5 Jahre Max für ihn eigentlich bereitsteht und dass er den auch trotz der Verletzung kriegen wird. Von daher, das war für mich nie das große Thema, sondern Durant halt. Und da, vor der Verletzung ging ich schon relativ sicher davon aus, dass er wahrscheinlich geht. Jetzt kann es schon sein, dass sich die Chance ein bisschen gesteigert hat, aber das ist halt auch wieder so ein Fall, wo wir es, glaube ich, von außen kannst du halt nicht viel mehr machen als spekulieren. Und
Ja, das stimmt.
ich habe irgendwo auch den Eindruck, dass vielleicht dieser Faktor so von wegen, da haben wir jetzt irgendwie nochmal einen Titel liegen gelassen oder so und das müssen wir vielleicht noch korrigieren, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Aber ich glaube, wenn Durant halt sagt, er will gerne nach New York, dann geht er nach New York und
Klar.
dann ändert das nichts daran. Und trotzdem glaube ich nicht, also dass es jetzt irgendwie riesengroße Feindseligkeit innerhalb dieses Teams gibt. Deswegen so ein Anruf überrascht mich auch nicht. Die haben die letzten 3 Jahre irgendwie unfassbar viel zusammen erlebt und was wir viel zusammen gespielt haben. Wir haben auch teilweise schon Team USA gespielt, was dann irgendwie auch ein Grund dafür war, dass Durant überhaupt dahin gekommen ist, weil sich da halt so eine relativ positive Beziehung schon gebildet hat. Und also da zieht sich jemand einen Kreuzbandriss zu, dann melde ich mich wahrscheinlich auch, wenn ich mit dem Typen
Schon, ne?
sonst so die letzten 3 Jahre irgendwie jeden Arbeitstag zusammen verbracht habe, dann sage ich schon, hey, wie geht's dir? Also finde ich ehrlich gesagt, ist auch nicht wahnsinnig dramatisch, dass man das dann tut, sondern eigentlich gehört das halt einfach dazu. Ob das jetzt heißt, ah, okay, Durant bleibt auf jeden Fall bei den Warriors, Warrior for Life, Hashtag, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber ja, wenn wir uns fragen, ob die Chance gestiegen ist, kann schon sein.
Ja,
Aber richtig
du
beantworten
hast
kann es keiner von uns.
eben, ich glaube, du hast schon recht, es ist halt wirklich alles Spekulation. Was ich mir jetzt gerade nur gedacht habe, was ich irgendwie ganz, ganz interessant fände, jetzt nehmen wir mal an, er bleibt, würden sie mit dann zur übernächsten Saison ja mit neuen Vorzeichen starten? Also eigentlich waren sie ja immer so dieses Superteam, okay, sie müssen gewinnen und irgendwie hatte auch keiner so richtig Bock drauf mehr, weil es irgendwie so schon so eine,
Ja.
es war eigentlich klar, wie es ausgeht, mehr oder weniger, aber jetzt wär's dann, würden sie mit vielen Fragezeichen starten. Also, wie ist Durant? Also, wie kommt Durant zurück? Wie kommt Klay zurück? Wie funktioniert das Ganze? Sind sie noch irgendwie auf dem Niveau? Dann hast du dann in LA eventuell ein Team mit LeBron und Davis plus X, kommen wir ja später noch drauf. Kawhi ist vielleicht wo ganz anders. Also, die Liga wird sich verändert haben und dann sind sie vielleicht auch mal als Team, das ja irgendwie schon, ja, ein besonderes Team ist nicht mehr in der Situation, dass man sie für selbstverständlich nimmt und eher irgendwie, sagen wir mal, abmoderiert, einfach weil man von dieser Übermacht so genervt ist. Also sie sind nicht mehr diese Übermacht, können die Übermacht aber theoretisch wieder werden. Und das irgendwie, ja, ändert die Parameter, finde ich, so ein bisschen. Und vielleicht ist das ganz interessant für den einen oder anderen. Ich weiß es nicht.
Kann ich mir auch vorstellen. Also man konnte das ja im Laufe dieser Playoffs irgendwie ganz gut beobachten, dass irgendwie so der Respekt und auch die Wertschätzung für dieses Team irgendwie ein bisschen gewachsen ist, trotz der Niederlage, einfach weil sie, egal wie viel da passiert ist, irgendwie immer weiter gekämpft haben und auch sich von den Raptors ja keineswegs haben abschlachten lassen. Also
Ende Spiel 6, also.
ja, genau. Und also meiner Meinung nach war das schon relativ offensichtlich dann ausnahmsweise ein Talentdefizit, was man sonst immer bei den anderen Teams kennt und nicht bei den Warriors. Und sie haben sich halt trotzdem mit irgendwie einer krassen Energieleistung und so noch verabschiedet. Und ich glaube, das ist schon auch bei sehr vielen Leuten angekommen. Also bei mir auch tatsächlich, muss ich sagen. So mein Respekt war eh immer sehr hoch für das Team, aber es ist ja gerade so auch für Clay ist es nochmal gestiegen, weil, also, wenn man sich mal anguckt, was für Zahlen der aufgelegt hat in den Finals, irgendwie knapp 60% seiner Dreier getroffen, das ist halt Wahnsinn. Und also der war schon in der Pressure-Situation absolut da. Also einerseits wegen dieser Mentalität und andererseits, weil halt das, was sie noch haben für nächste Saison, ist das Pick and Roll mit Curry und Draymond. Und das ist ein geiles Fundament. Also das ist nichts, was man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte, und deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall auch noch nicht so weit, dass ich sage, so der Run ist vorbei oder sie sind ab jetzt dann kein oder so, die Zeit, wo die Warriors einen Titel holen können, ist jetzt definitiv vorbei. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie nächste Saison einen Titel holen können. Ich kann mir vorstellen, dass Curry vielleicht Topscorer wird der Liga, weil es jetzt halt irgendwie sein muss. Aber also Ich glaube, die finanziellen Mittel sind zu eingeschränkt, als dass sie das Team jetzt so verstärken können, dass sie eine ganze Saison ohne Klay und Durant irgendwie klarkommen. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn sie die halten, aber das wird trotzdem ein gutes Team sein. Und das wird ja potenziell dann halt für das Jahr danach wieder in einer ganz anderen Situation sein. Da muss man natürlich ein bisschen schauen, was jetzt dann mit der Free Agency und so passiert, was Iggy macht. Also er hat ja jetzt gesagt, ein Jahr spielt er auf jeden Fall noch. Dann wird er nächsten Sommer Free Agent. Dann können wir mal gucken, wie es weiterläuft. Livingston hat, glaube ich, auch noch ein Jahr. Ich glaube, solange man halt dieses Fundament hat von Curry, Draymond und potenziell Klay, ist das halt immer noch ein Team, mit dem man mittelfristig rechnen muss. Vielleicht nicht kurzfristig, wobei ich schon glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass Curry eine ziemlich krasse Saison spielen wird nächstes Jahr. Ja, ich mache auf jeden Fall noch keinen Haken dahinter.
Nee, würde ich auch nicht. Also wie du sagst, ich meine, ein Team mit Curry und Draymond als Basis, keine Ahnung, würden sich vielleicht 29 andere Teams würden sich auch überlegen, ob sie darauf Bock hätten. Also von daher, aber ich meine, es ist natürlich dann eine spezielle Situation auch, hast du ja auch angesprochen gerade, dass sollten sie Klay und Durant halten, dass dann einfach finanziell nur noch sehr, sehr wenig da ist, um dann auch noch jetzt halt zum Überbrücken dieser Zeit
Ja, selbst
ihnen
wenn
die.
sie die nicht halten, sind ja
Ja,
keine Mittel da eigentlich.
eben, genau.
Also sie
Genau.
haben, glaube ich, Stand jetzt eh schon nur die Taxpayer Mid-Level Exception für fremde Free
Ja.
Agents. Und das sind 5,6 Millionen Dollar, soweit ich weiß. Und ansonsten kannst du halt Minimalverträge raushauen.
Ja, eben, genau.
Aber du musst Looney noch halten. Für den haben sie Bird Rights. Für Durant und Thompson natürlich auch. Aber ja, also viel Spielraum ist da nicht.
Eben.
Sie werden da jetzt nicht irgendwelche Top-Spieler verpflichten können.
Gibt's eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt's die Möglichkeit, dass sie quasi, wenn sie jetzt mit beiden verlängern, dass sie so eine Injured Player Exception bekommen, oder kriegst du die nur, wenn sich ein Spieler, der bereits unter Vertrag steht, verletzt?
Das ist eine gute Frage.
Ich bin mir da, es kam jetzt gerade, ich bin mir nicht, aber da leider auch nicht sicher.
Das weiß ich auch nicht.
Okay, müssen wir vielleicht mal irgendwie nachprüfen, weil. Aber ja gut, klar, ich weiß nicht, irgendwie wird's, ob es jetzt Sinn ergeben würde, dass du sagst, okay, du verpflichtest einen verletzten Spieler und kannst dir dann für die Zeit, also halt quasi wissentlich, und kannst dir dann trotzdem nochmal einen holen. Ich weiß nicht, ob
Das
das
klingt auf jeden
so.
Fall irgendwie kontraproduktiv.
Ja,
Also
ne?
ich glaube, man kann sich für diese Exception nur bewerben, wenn das halt während der Saison
Ja.
passiert. Aber also kann es nicht sicher
Ja.
beantworten.
Nochmal auf Clay, weil du ja auch gesagt hast, dass er unfassbare Playoffs gespielt hat, oder Finals auch irgendwie, also wie es immer so schön heißt, oder wie es in den letzten Tagen so schön ist, diese Warrior-Mentalität, da ist schon echt extrem, ja, nach außen getragen. Also dieses, und ging mir jetzt gar nicht darum, dass er jetzt trotz Verletzungen gespielt hat, sondern halt so dieses unter Druck zu produzieren, ist bei ihm schon echt beeindruckend, finde ich. Also seit
Absolut.
Jahren eigentlich. Also wann immer irgendwo die Warriors Gefahr liefen, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass sie rausfliegen, dass sie die Finals verlieren, war Klay immer da. Also auch in dem Spiel jetzt 30 Punkte in 29 Minuten oder was er gemacht hat.
Ja, ich glaube, in 31
Oder
hat er
in
gespielt, ist
31
auch nicht so
Minuten, ja,
wichtig.
also.
Aber er war auf jeden Fall ganz klar der beste Spieler auf dem Court,
Ja.
also bis er raus musste.
Genau, und eben dann auch noch diese zwei Freiwürfe dann zu treffen mit einem gerissenen Kreuzband, das ist ja auch ein gewisser Schmerz, ist da ja irgendwie auch dabei.
Da muss ich allerdings dazu sagen, dass wir das, oder beziehungsweise, dass das überall schon wieder so zelebriert wurde. Irgendwie verstehe ich warum. Und andererseits denke ich mir, haben wir jetzt gar nichts daraus gelernt, dass 3 Tage zuvor jemand halt die Probleme ignoriert hat, offensichtlich, und viel zu früh wieder gespielt hat. Auch Clay wollte ja wieder spielen. Irgendwie gesagt, so, ich brauche kurz 2 Minuten Pause und dann komme ich zurück. Und man feiert das. Und also ich verstehe, warum man das feiert, aber irgendwie ist das ja ein ungesundes Verständnis auch von Schmerzen und Verletzungen im Sport. Also das an sich sollte das ja nicht die Default-Reaktion sein, das dann zu feiern, weil man dadurch das ja eher bestärkt. Und in Wirklichkeit sollte es um die Gesundheit der Spieler gehen. Ich meine, immerhin haben die Warriors-Ärzte diesmal die Entscheidung auch sehr schnell getroffen und gesagt, so, nee, der spielt nicht mehr, das geht nicht. Aber ja, also indem man das so glorifiziert, dass jemand, oh, der beißt auf die Zähne, das ist ein echter Krieger, irgendwie trägt das ja dann schon auch dazu bei, vielleicht, dass sich andere Spieler oder also dass sich grundsätzlich Sportler irgendwie dazu genötigt fühlen, vielleicht, wenn sie eigentlich noch nicht bereit sind, wieder zu spielen. Und ich weiß nicht, ob genau das irgendwie der Grund war bei Durant, aber ich finde, also man kann sich das zumindest schon zusammenreimen, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Und dann ist es irgendwie komisch, dass 3 Tage später, nachdem alle, oh shit, man, prayers up for KD, alle gleich wieder, oh, was für ein Krieger, geiler Typ.
Ja.
Weißt du, also irgendwie das, da habe ich mich so ein bisschen komisch bei gefühlt.
Ja, Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, den Gedanken. Ich finde auch den Reflex auch mal so ein bisschen, ja, übertrieben. Ich weiß aber nicht, ob habe ich mir jetzt gerade gedacht, ob Spieler diesen Anreiz überhaupt brauchen, so dieses, dann, dass sie zum Helden werden, oder ob das nicht einfach in so einer, als Sport dann nicht einfach tatsächlich so ein bisschen drin ist, dass du bei einem Schmerz, also gerade wenn es um was geht, dass der Reflex erstmal ist, ich versuch's irgendwie. Also, ich weiß, ich bringe immer so sehr schiefe Beispiele aus meiner eigenen unnachahmlichen Basketballkarriere, aber ich habe das auch oft, wenn ich mir mal irgendwie wehtue, dass ich dann erstmal weiterspiele und dann...
Ich auch, also ich meine, also, Adrenalin spielt da ja auch eine
eben,
starke
genau,
Rolle
genau.
bei. Und vielleicht ist der Schmerz in dem Moment ja auch dann gar nicht so
Ja.
groß. Aber ja, also es ist
Du hast
natürlich
schon
auch immer
recht.
ein Einzelfall.
Also es ist, ich finde es vor allem dann in dem Moment schizophren, in dem man halt nach Durants Verletzung dann irgendwie ein Riesendrama macht, von wegen, er ist zu früh zurückgekommen und da muss man ihn noch bremsen und bla bla bla, nachdem man vorher angezweifelt hat, ob er überhaupt noch spielen will, weil er ist ja sowieso weg im Sommer und ihm ist ja sowieso egal, was mit diesem Team passiert. Und dann sagt man, 3 Tage später sagt man, wie du sagst, Clay, geiler Typ, spielt trotz Kreuzbandriss. Also da stimmt schon, da ist man nicht so ganz stringent unterwegs meistens. Und ich weiß nicht, ob das bei Spielern irgendwas auslöst. Ich weiß auch nicht, was bei Durant, weil ich finde, wir haben jetzt irgendwie, jetzt ist mittlerweile eine Woche knapp rum und wir haben jetzt echt viel gehört, was so, ja, was hätte sein können. Die Warriors haben sich geäußert, Durant hat sich selber natürlich noch nicht richtig geäußert, also warum er wie gespielt hat, aber ich war ein Zach Lowe, hat was gesagt, was ich unterschreiben würde und was auch für mich die plausibelste Erklärung ist, dass man, also, ich glaube, man kann einen Fehler nicht ausschließen, weil er hat sich ja die Achillessehne gerissen, also vielleicht, ne? Aber wenn es auch nur das geringste Risiko gegeben hätte, oder wenn ihnen das geringste Risiko bewusst gewesen wäre, dass er sich die Achillessehne reißen könnte, hätte allerspätestens, selbst wenn die Warriors gesagt hätten, du kannst spielen, hätte allerspätestens Kevin Durant gesagt, nee, meine ich. Also auch, ja, also bei 5%, auch. Bei 10%, weil einfach das Risiko zu groß ist. Ich weiß nicht mehr, was. Du würdest bei einem Gewitter auch nicht rausgehen, wenn du sagst, okay, du hast jetzt 10% Chance, dass du vom Blitz getroffen wirst. Dann würdest du dir auch überlegen, okay, weiß ich nicht, gehe ich zum Supermarkt oder so, keine Ahnung. Aber es ist einfach, das Risiko ist dann zu groß. Und ich glaube, dass man vielleicht, die Story ist schlechter, natürlich, es ist weniger Drama, aber vielleicht war es einfach nur, okay, sie haben einfach, wie es auch Steve Kerr gesagt hat, sie haben nicht damit gerechnet, irgendwie, dass er sich die Achillessehne wirklich verletzen kann. Sie haben gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Wadenverletzung aufbricht oder ein bisschen schlimmer wird. Das war natürlich dann ein Fehler in dem Zusammenhang, aber für mich klingt es so am plausibelsten. Vielleicht möchte ich es auch einfach glauben, kann natürlich auch sein, weil ich, ja, weiß ich nicht, aber alles andere gibt für mich einfach keinen Sinn. Irgendwie auch, also vielleicht aus Warriors Sicht noch, aber sie wollen ja Durant auch halten. Aber dann aus Durants Sicht ergibt es für mich keinen Sinn. Zu sagen, okay, jetzt für diese Meisterschaft opfere ich also irgendwie eine Art, also auf eine gewisse Art ein Teil meiner Karriere, also weil wir ja darüber gesprochen haben, dass er wahrscheinlich nicht mehr derselbe Spieler sein wird oder dass es gut sein kann, dass er nicht mehr derselbe Spieler sein wird. Von daher, ja, ich weiß nicht. Und es wurde eine zweite Meinung von Durants Ärzten, also nicht mal von Warriors Ärzten eingeholt anscheinend und ja.
Ja, also wie du sagst, ich glaube, wenn sie das Risiko gekannt hätten, dann hätten sie ihn sicherlich nicht spielen lassen. Das, was man hinterfragen kann, ist, warum sie das Risiko nicht kannten. Aber auch da, ich meine, wer weiß, vielleicht war es ja auch einfach eine Fluke-Injury und es ist halt einfach passiert. Und letztendlich fehlt, glaube ich, den meisten Leuten, die das kritisieren, der medizinische Background und vor allem auch die direkte Untersuchung des Beines von Kevin Durant.
Ja.
Also haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet, um das wirklich kompetent beurteilen zu können. Und also man muss natürlich irgendwie festhalten, so wie es gelaufen ist, ist es scheiße und wahrscheinlich gibt's irgendeinen Grund dafür, warum das Risiko nicht richtig eingeschätzt wurde und irgendjemand hat seine falsche Entscheidung. Nur, es war nicht eine Person, sondern es waren halt irgendwie mehrere zusammen und Durant war da daran beteiligt.
Und unabhängige Leute aus Durants Umfeld waren beteiligt, also Ärzte in dem Sinne. Also
genau, deswegen finde ich das auch zu einfach, da den schwarzen Peter irgendwie komplett den Warriors zuzuschieben.
Ich finde auch in dem Zusammenhang ganz interessant, was Stan Van Gundy gesagt hat während Spiel 6, also in einem anderen Kontext.
In dem Podcast von vor 3 Monaten, den du immer wieder gerne zitierst.
Habe ich gerade Stan Van Gundy gesagt? Ich meinte nicht,
Habe ich zumindest gehört.
Also es kann gut sein, ich meinte seinen Bruder. Okay. und Stan Van Gundy ist schon so drin nach diesem Podcast, also nachdem ich diesen Podcast immer wieder zitiere.
Den du immer wieder zum Einschlafen hörst.
genau. aber er hatte gesagt, also mit Bezug auf das Timeout von Nick Nurse in Spiel 5. Also er hat gesagt, it's always easier to coach backwards. Also quasi zu sagen, okay, ja, er hätte dieses Timeout nicht nehmen sollen, weil hat nicht funktioniert.
Ja, absolut.
Und in dem Fall bei Durant ist es natürlich hätte Durant im Nachhinein nicht spielen sollen, weil er hat sich die Achillessehne gerissen. Im Nachhinein hätte auch Klay Thompson Spiel 6 nicht spielen sollen, weil er hat sich das Kreuzband gerissen. Also blöd formuliert.
Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie viel besser der Ausblick für die Warriors wäre, wenn sie einfach gesweept worden wären.
Ja, genau. Also von daher ist es...
Das hätte Steve Kerr wissen müssen.
Verdammt. Schon. Das sind schon Tom Thibodeau-Anflüge. Ja. Und er hat es deswegen versaut. Nee, aber weil das ist halt im Nachhinein, lässt sich immer so viel sagen und es wirkt dann alles auf einmal so klar und man hätte es ja wissen müssen. Aber ich glaube, man muss sich in dem Zusammenhang, kann man sich auch mal fragen, wie man denn selber reagiert hat, als Durant gesagt hat, dass er spielt. Haben wir gedacht, war die Reaktion erstmal so, oh, vielleicht passiert da was wesentlich Schlimmeres, oder war die Reaktion, ah geil, Durant ist zurück, die Serie wird interessanter. Ja. Ich möchte jetzt, also ich weiß nicht, wie jeder einzeln reagiert hat, aber wenn man sich da mal selber fragt, und dann ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr so klar, wie man entschieden hätte.
Viele hätten ihm wahrscheinlich vorgeworfen, dass er den Hero-Komplex jetzt raushauen will und die Serie in dieser Notsituation noch drehen möchte.
Ja, genau. Feine Herr. Das kommt dazu.
Der feine Herr. Apropos feiner Herr, lass uns mal dann vielleicht auch noch mal kurz die Raptors irgendwie würdigen, bevor wir uns in der Angelstunde der Warriors verfangen, auch wenn es da natürlich viele Themen gibt. Es gibt ja auch bei den Raptors ziemlich viele Themen, wie es jetzt weitergeht. Also heute ist erstmal die Meisterfeier. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf einen betrunkenen Fred VanVleet, der mit Sicherheit einiges raushauen wird.
Ja.
Lowry bin ich auch gespannt. Ja, Lowry traue ich auch einiges zu. Mhm.
Ja. Sehe ich Potenzial.
Es wäre irgendwie lustig, wenn sie DeRozan einladen würden, der da irgendwie dann ein bisschen mitfeiern darf. Irgendwie hat der schon auch seinen Anteil an allem, was da jetzt gelaufen ist. Auch bei den Raptors haben wir eigentlich ja keinen Plan, wie es weitergeht, ne? Mhm. Nur, dass da die Lage irgendwie sehr viel flexibler ist. Weil man kann einerseits sagen, wenn Kawhi sagt, ich bleibe, hat man alle oder fast alle wichtigen Leute für die nächste Saison noch unter Vertrag. Also Gasol hat eine Option, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er die auch ziehen wird, weil schon eher hohes Gehalt ist. Dann hätte man quasi...
Green läuft halt aus, ne?
Genau, Green läuft aus. Sie haben, soweit ich weiß, aber die Bird Rights. Von daher kann man den auch verlängern.
Ja.
Und also wenn man das möchte. Man könnte Siakam jetzt schon eine Extension geben, was ich mir vorstellen kann, dass sie es tun werden. Mhm. Und ja, also es hängt eigentlich alles an Kawhi. Wenn der sagt, jo, ich bleibe, oder einfach in seinem Fall wahrscheinlich einfach nur stay, sagt, dann ist man happy, kann versuchen, den Titel zu verteidigen und alles ist gut. Und wenn er sagt, no, oder einfach geht, dann hat man halt die Flexibilität, um sehr schnell einen Rebuild einzuleiten. Also weil für die übernächste Saison stand jetzt nur Norman Powell unter Vertrag für nicht viel Geld. Und wie gesagt, da kann man halt das Team irgendwie neu um Siakam aufbauen und vielleicht Anunoby und VanVleet und wie auch immer. Also Lowry, Ibaka, Gasol und so werden alle spätestens nächste Saison dann Free Agent oder nächsten Sommer, meine ich. Und da hat man irgendwie relativ viele Möglichkeiten, sich komplett neu aufzustellen. Was irgendwie dann auch nochmal dazu spricht, wie random dieses Team irgendwie zustande gekommen ist und wie random dieses Team dann zu einem Meister geworden ist. Ich habe da jetzt auch während den Finals so einen Artikel gemacht, irgendwie nochmal mit den wichtigsten Transaktionen, die sie so gemacht haben, um dieses Team zusammenzustellen. Und da letztendlich, für mich ist das gar nicht unbedingt so beeindruckend, dass Masai Ujiri da irgendeinen krassen Masterplan hatte, weil ich weiß nicht, ob er den hatte. Aber er hat einfach jede Transaktion oder zumindest jede wichtige Transaktion, die er gemacht hat, er hat die Trades einfach immer gewonnen. Mhm. Also beim ersten wichtigen hat er auch letztendlich einfach Glück gehabt, dass die ausgerechnet James Dolan gesagt hat, nö, Kyle Lowry nehme ich nicht. Weil der war ja eigentlich schon raus. Also den wollte er abgeben.
Ja.
Kurz nachdem er Rudy Gay auch abgegeben hatte. Stattdessen geblieben und irgendwie einer von zwei, drei zentralen Bausteinen jetzt für den Titel. Hätte, glaube ich, damals auch keiner kommen sehen. Aber da sieht man irgendwie auch so, wie random diese Sachen teilweise dann zustande kommen. So bei Kawhi dann natürlich eine perfekte Chance gehabt, bei Gasol aus einem ohnehin schon guten Team ein noch besseres gemacht, was dann irgendwie in den Playoffs genug Zeit irgendwann hatte, sich tatsächlich einzuspielen, wozu in der Regular Season halt überhaupt keine Zeit war. Und dann halt auch so So Dinger wie Siakam hat 27 gepickt, der sich innerhalb von 3 Jahren irgendwie zu einem fast schon All-NBA-Spieler entwickelt, der, glaube ich, also auch wenn er immer noch ein paar Lücken im Spiel hat, ja jetzt schon echt eine Waffe ist und
Ja, Spiel 6 war auch wieder brutal eigentlich.
total, total.
Also auch
Und
verlässlich.
ja, wenn der halt seinen Wurf noch ein bisschen mehr stabilisiert, was er meiner Meinung nach, also die Chance dafür steht, glaube ich, ganz gut, wird jetzt kein Curry, aber es wird, glaube ich, schon jemand, den man halt immer respektieren muss von draußen. Und das eröffnet ihm dann ja auch noch viel mehr Möglichkeiten. Also das ist schon ein richtig guter Spieler schon jetzt. Und da der so spät mit Basketball erst angefangen hat, gehe ich auch davon aus, dass er eher noch ein bisschen besser werden wird. Und ja, es ist halt irgendwie eine krasse Transaktion, also Verpflichtung oder Trade nach der anderen. Van Vliet ungedraftet, wo sie irgendwie sein Agent wohl andere Teams da quasi noch davon abgehalten hat, ihn zu draften, spät in der zweiten Runde, einfach so mit dem Kalkül, ja, der kann dann schneller Free Agent werden und dann mehr verdienen. Und wie das halt alles dann irgendwie funktioniert, das ist schon krass.
Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, er hatte wahrscheinlich keinen Masterplan, aber er hat halt, glaube ich, so diese einzelnen Transaktionen, die hat er halt echt irgendwie so auf den Punkt, hat er getroffen. Also, und da finde ich es auch immer ganz spannend, so wie schnell sich aber auch sowas drehen kann. Also ich meine, wir haben ja während, ich weiß gar nicht, war es während der Sixers-Serie, während der wir dann auf einmal dann drüber gesprochen haben, ja, dass dieser Gasol-Trade, das war nicht so gut, weil sie haben ja halt in Tiefe verloren, jetzt irgendwie so ein, also Valanciunas, okay, aber wenn sie noch, na, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wen haben sie abgegeben?
Delon Wright.
Genau, Delon Wright würde ihnen jetzt weiterhelfen. Oder einfach mehr Tiefe, da könnten sie jetzt noch irgendwie einen Flügel oder einen Guard, einen Playmaker irgendwie reinschmeißen. Und dann haben wir so geredet. So, und jetzt am Ende, ja, ich glaube, ohne Marc Gasol wär's deutlich schwieriger geworden. Also gerade wenn du es dir defensiv anschaust. Also wenn da jetzt Valanciunas gestanden wäre statt Gasol, hätte es irgendwie anders ausgesehen. Und
Absolut.
also in meiner Augen, aber. Nee, ich finde schon auch, dass Ujiri da irgendwie schon einen extrem guten Job gemacht hat. Ich finde aber auch, obwohl das Team irgendwie so ein bisschen jetzt am Ende halbwegs random daherkommt, ist aber trotzdem auch irgendwie gewachsen in sich. Also über eine gewisse Zeit. Lowry, klar, ist schon lange da, aber auch dieses Van Vliet, der jetzt seine dritte Saison hier in Toronto gespielt hat. Siakam, der sich irgendwie entwickelt hat. Also es ist so dieser Kern hat sich, es wurde irgendwie ein Kern gebildet und der wurde dann immer so ein bisschen ja, angepasst und irgendwie ein bisschen erweitert und
Ja,
bis
es ist
es dann
so
halt,
ein immer ein bisschen besser.
ja, genau. Also es wurde aufeinander aufgebaut, es wurde nicht eingerissen und weiter rechts wieder weitergemacht, sondern es wurde immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ein bisschen nach links oder nach rechts, aber es wurde so ein bisschen in die Höhe gebaut sozusagen.
Ich
Apropos.
finde es trotzdem noch ganz unterhaltsam, wenn jetzt überall, so wie das natürlich auch immer bei Eishockey oder Handball-WMs ist, was kann der Fußball vom Eishockey lernen, ist es in dem Fall, was kann die NBA von den Raptors lernen? Ich weiß nicht, wie viel man davon lernen kann, weil. Okay, man kann sagen, verliert nicht komplett die Nerven, wenn es mal nicht so läuft, wie ihr wollt, und schaut eher, was ihr an kleineren sagt. Aber
Ja.
ich weiß nicht, ob man das, was ihr geschaffen wurde, ob man das irgendwie reproduzieren kann. So das Team, was mir am ähnlichsten da noch irgendwie in den Sinn kommt, sind, also so, was einen Titel gewonnen hat, sind die Mavs 2011, wo halt auch viele, ja, abgehalfterte Leute, die über ihren Zenit waren, irgendwie zusammengekommen sind für einen krassen Run. Aber auch da, wie viel kannst du daraus lernen? Man kann das dann immer feiern, so mal ist dann das Thema Loyalität wegen Dirk damals von Dallas, mal ist das Thema wie jetzt, weiß nicht, also für mich ist es Opportunismus, für sonst wen, keine Ahnung, zieht daraus dann den Schluss, nie zufrieden sein oder so, keine Ahnung, aber da ist halt schon echt auch einfach verdammt viel zusammengekommen und wie viel kann man daraus lernen? Ich meine, wenn die Sixers-Serie anders verläuft, was sehr gut hätte passieren können, dann haben wir wieder eine komplett andere Diskussion. Und deswegen, auch da ist es dann, ich verstehe schon dieses Bedürfnis, was kann man daraus lernen, wie kann man das reproduzieren, aber vielleicht kann man das auch einfach nicht reproduzieren. Vielleicht ist da auch einfach verdammt gut zusammengekommen.
Zumindest das große Ganze. Was ich mir gedacht habe, was vielleicht interessant sein könnte für andere Teams, ist so dieses Ding. Also ich meine, natürlich sind auch die Raptors mit Kawhi sehr, sehr top-heavy, aber dass die Balance im Team durchaus entscheidend ist. Also dass ich guck, also die Raptors hatten ja von 1 bis 7 Spieler, die produzieren konnten, die sich auch vielleicht ihren Wurf erarbeiten konnten, die irgendwie eine gute Rolle einnehmen konnten. und sind dann nicht irgendwann extrem abgefallen. Also sie haben jetzt auch keine riesen Rotation gespielt, das war jetzt keine 10er Rotation oder so, was du ja in den Playoffs sowieso nicht machst. Aber zumindest war das Team so zusammengestellt, dass zwar jetzt nicht drei Superstars irgendwie zusammen waren, aber halt ein Superstar, ein Star, ein ja ehemals Star, aber immer noch sehr, sehr guter Spieler und dann aber halt wirklich eine Ansammlung sehr, sehr guter Spieler. Vielleicht ist das irgendwas, was man versuchen kann zu reproduzieren, dass du halt einfach, dass du nicht dieses, dass das Ceiling vielleicht ein bisschen niedriger ist, aber halt eben auch dein Floor wesentlich niedriger ist. Und dass du auch gegen vielleicht, wesentlich höher, sorry. Und dass du, ja, in dem Sinne auch irgendwie seltener, ja, vielleicht weniger anfällig bist für Ausfälle. Wobei natürlich das auch, das sagt sich dann immer so leicht. Ich meine, bei den Warriors ist jetzt halt einfach so viel zusammengekommen. Wenn jetzt sich bei den Raptors, selbst wenn sich bei den Raptors irgendwie Van Vliet, Green, Ibaka, ja, dann die drei verletzt hätten, wäre es auch kompliziert gewesen.
Ja.
Also es muss dann nicht immer die Superstar-Verletzung sein. Es können dann auch irgendwie Rollenspieler sein. Und von daher sollte man es, wie du sagst, vielleicht nicht überbewerten. Aber das ist sowas, wo ich mir gedacht, okay, finde ich irgendwie, ja, irgendwie ganz, ich fand es ganz schön, ein Team zu sehen, das jetzt eben nicht, bei dem es nicht so klar war, dass es jeden Gegner dominieren kann, aber das halt einfach immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann. Irgendwie so. Oder
ja.
Sehr, sehr regelmäßig auf einem hohen Niveau, sehr, sehr hohen Niveau spielen kann.
Die Super-Team-Ära ist also komplett.
Ja, ist vorbei.
Ja.
Wie der Ballbesitz-Fußball, der ist ja auch vorbei. Und
absolut.
Ja, es ist einfach so. Alles verläuft in Zyklen. Nee, aber ich bin auch gespannt, was da im Sommer passiert. Wie gesagt, du sagst ja schon, es steht und fällt alles mit Kawhi irgendwie. Und dann, mal sehen, glaubst du eigentlich, dass sie ihm jetzt in Toronto, dass sie jetzt ein Hochhaus bauen in Form von Kawhis Hand oder so?
Ich würde ihnen zutrauen.
Fände ich auch verdient irgendwie.
Ich muss ja übrigens sagen, ich finde es extrem schade, dass auch wir auf diese Geschichte mit den roten Äpfeln reingefallen sind. Das war ja ein Fake.
Aber es ist ein Fake, oder was?
Aber es passt halt irgendwie. Also ja. Zu allem, was man über Kawhi liest und hört, das ist eigentlich quasi genau das, was man ihm zutraut. Deswegen ja. Sind auch unfassbar viele Leute darauf reingefallen. Deswegen, wir sind nicht die Einzigen, die schuld waren. Aber ich hatte echt sehr darauf gehofft, dass es gestimmt hätte.
Ja, das ist geil, man liest und denkt so, geil, dann, aber ich hab's auch nicht, ich hab's auch nicht mehr nachgeprüft, ich hab's einfach als
Fakt. Ja, manche Sachen will man auch glauben, weil sie einfach lustig
sind. Ja, genau, es war ja so.
Ist ja in dem Fall jetzt auch keine böswillige Falschinformation, es ist
nee.
Einfach nur eigentlich ein ganz guter Witz, muss
ja,
man sagen.
Eigentlich schon. Was mir auch gefallen hat, bei den Raptors, oder generell an den Finals, dass es sehr, sehr fair abgelaufen ist. Also, das sind zwei schwere Verletzungen, aber es war irgendwie, ich fand so, zwischenmenschlich ist es durchaus auf einem hohen Niveau abgelaufen, wenn man es so sagen kann.
Ja, hatte ich auch den Eindruck. Also auch, dass da irgendwie von beiden Seiten viel gegenseitiger Respekt vorhanden
ja.
war. Ja, man bei, also, in den letzten Jahren hast du halt irgendwann schon gemerkt, dass die Cavs und Warriors sich einfach zu oft gesehen haben.
Ja.
Und also, auch das war ja jetzt nicht irgendwie böswillig, aber schon immer mal wieder dann zum richtigen Zeitpunkt irgendwas über die Presse dann lanciert wurde. Der und der fand das nicht cool in der Rockets-Serie. Mhm. Also gegen die Rockets ist das sowieso immer so. Da ist ja. Der Hass relativ offenkundig.
Das war auch Chris Paul dabei.
Ja, also das war eigentlich ganz cool. Das stimmt, ein ganz kleiner Irritant. In diesem Fall war es das einzig Unsportliche, was halt hängen bleibt, ist natürlich der Jubel der Raptors-Fans, der ja aber auch zum Glück dann relativ schnell wieder abgeklungen ist und in was anderes umschweift, also wegen Durant, meine ich.
Nee, also wenn du einfach so die Mannschaft nimmst, irgendwie, das fand ich den Umgang, also auch wie zum Beispiel als Curry dann nach Clays Verletzung da am anderen Ende vom Court sitzt und irgendwie konsterniert ist und Lowry ihn dann aufhilft und auch wie die Warriors danach dann den Raptors gratuliert haben, wie ja, einfach wie man miteinander umgegangen ist. Oder auch Danny Green, der sich bei Clay entschuldigt. Das sind einfach irgendwie, das war jetzt nichts Weltbewegendes, aber halt irgendwie so ein normales, gutes Maß an gegenseitigem Respekt. Und ich fand auch, was ich auch eine ganz nette, ganz interessante Reaktion fand, war, als nach Currys vergebenem Wurf da zum potenziellen Sieg, als dann Kerr dazu kam und Draymond und Curry da standen und Curry so auf die Schulter klopft und halt so Gesichtsausdruck, so, ja, scheiße irgendwie. Also und Draymond halt auch und die stehen zu dritt so da und ich fand irgendwie, also ich habe das für mich so interpretiert, okay, das sind halt drei, die haben echt schon viel zusammen gemacht und die sehen jetzt gerade, okay, es ist halt jetzt einfach scheiße gelaufen und es ist jetzt, hat jetzt nicht funktioniert und, aber irgendwie hat für mich so einen gewissen Zusammenhalt oder so ein gewisses Band irgendwie ausgestrahlt, keine Ahnung. Aber musste Curry den Wurf treffen? Wenn ich
schon besser
kurz
gewesen, wenn er ihn getroffen hätte.
Ja, aber es stimmt. Hätte durchaus weitergeholfen. Nein, aber war es jetzt, weil ich fand, also warum ich es dich frage, ich habe das Spiel ja nicht live gesehen, habe ich ja schon gestanden. Ich habe es sogar erst, weil wir Besuch hatten mal wieder, ich habe es erst ein paar Tage später gesehen. Ich hatte schon viel gehört, wie offen dieser Wurf war und was es eigentlich für ein guter Wurf war. Und ja, also ich fand dann, also ich habe einen sehr, sehr offenen Wurf erwartet. Deswegen frage ich. Und es war ein Wurf, den Stephen Curry sehr, sehr gut treffen kann und auch schon sehr, sehr oft getroffen hat. Aber ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Also ich hatte jetzt nicht zwingend einen direkt anlaufenden Fred Van Vliet und anfliegenden Serge Ibaka erwartet. Was nicht heißt, dass ich jetzt Curry damit freisprechen möchte. Ich sage nur, ja, deswegen war ich so ein bisschen, also wollte ich mal deine Einschätzung dazu hören, wie du den Wurf an sich so sahst.
Unter den Umständen ist es, finde ich, schon einer der offeneren Würfe, die man
Ja.
bekommen kann. Also natürlich ist es kein ganz leichter Wurf, aber wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem, den Kawhi in Spiel 7 gegen die Sixers nehmen
Absolut,
musste,
weil ja.
über die Pfoten von Embiid und wer war noch dabei? Simmons, glaube ich, aus dem Dribbling in die Seite fallen, das ist schon viel, viel schwieriger Wurf. Also das,
Das
ich glaube,
stimmt.
darum geht es eher. Also natürlich ist das nicht ein vollkommen random offener Dreier, den du irgendwann im November gegen die Kings bekommst, sondern es ist schon einer unter Druck, aber in der Lage halt einer der besten, die man bekommen kann. Und dann, ja, ich meine, ich hänge mich eigentlich ungern an einzelnen Würfen auf, die getroffen oder nicht getroffen wurden. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass Curry im sechsten Spiel jetzt nicht toll war. Also er hatte schon seinen Impact, aber er hat jetzt individuell nicht das beste Spiel gemacht und also im vierten Viertel kam jetzt von ihm auch nicht mehr viel. Das muss man schon sagen. Aber
Ja,
das
da
kann man
war aber dann natürlich auch
kritisieren.
die Unterstützung nicht mehr ganz so.
Nee, die war
Also,
weg.
oder sagen wir so, die Konzentration, also Box and One war wieder ein sehr, sehr gutes Mittel eigentlich gegen ihn.
Und es sieht dann im Endeffekt immer noch ein kleines bisschen blöder aus, als es in Wirklichkeit war, wenn er dann in dem Spiel weniger Punkte macht als Fred VanVleet zum Beispiel, was ja der Fall war. Das ist natürlich, sieht natürlich ein bisschen unglücklich aus. Die Umstände spielen dabei schon eine Rolle, aber ja, ich meine, ich hätte schon gern ein besseres viertes Viertel von ihm gesehen. Und das war in der
Ich
Serie
auch.
ja in mehreren Spielen auch so, dass er im letzten Viertel nicht mehr wahnsinnig viel kam.
Und ich finde auch, dass man Kritik durchaus üben darf oder auch soll. Also ich meine, er darf auch den Wurf gern treffen, wie du sagst. Also es war jetzt für die Umstände war es ein guter Wurf. Ich habe ja, weil du vorher auch kurz die Rivalität mit den Cavs angesprochen hast. Ich habe dann kurz den Emergency Pod von Brian Windhorst und Zach Lowe gehört und da
Und
war
Kendrick Perkins.
und Kendrick Perkins und also ich fand aus Kendrick Perkins Worten, zumindest für mich, triefte da noch so ein wenig diese Rivalität. Also er gesagt hat, ja, Steph Curry kriegt quasi immer einen Pass, ja. Und es ist immer so, man sucht sich immer wieder eine Entschuldigung, bla bla bla. Und eigentlich ist es gar nicht so geil. Und irgendwie, ich fand es schon interessant, dass ein ehemaliger Spieler, der vor kurzem noch gespielt hat, so über einen ehemaligen Kollegen irgendwie, also einen ehemaligen Kollegen so abmoderiert. Also und dann natürlich diese Rivalität und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt, das war mir dann halt einfach einen Schritt zu viel, also dass man jetzt von diesem, ja, Curry ist kein perfekter Spieler, muss er, finde ich, aber auch nicht sein. Und ich habe es letzte Woche gesagt, also so meinen, warum ich denke, dass er vielleicht manchmal so ein bisschen Probleme hat. Und ich fand auch in diesem Spiel, ich meine, du hast ihn, er ist jetzt kein, ich gebe ihm jetzt einen Pass übrigens, er ist kein, nein, er ist physisch halt nicht diese Maschine, die halt andere vielleicht sind und vielleicht nagt dann halt dieses extrem physisch oder während der Playoffs immer physisch werdendere Spiel einfach auch mehr an ihm. Vielleicht nimmt ihm das dann auch mehr von seinem, ja, von seinem Hop beim Wurf quasi oder von seiner Dynamik. Keine Ahnung. Aber ich fand zum Beispiel, wenn wir jetzt über Klatsch reden, kurz vorher trifft er zwei Freiwürfe. Easy. Ja, also es ist jetzt so, man nimmt sich dann immer so ein bisschen raus. Ich finde Steph Curry ist ein überragender Spieler. Er ist nicht der beste Spieler der NBA. Er ist einer, trotzdem für mich einer der besten Spieler, die ich jemals gesehen habe. Aber man muss nicht immer versuchen, nur weil er jetzt gerade irgendwie gescheitert ist, dann zu sagen, okay, eigentlich ist er gar nicht so geil. Finde ich.
Ja, sehe ich ähnlich. Also Perkins hat vor kurzem auch, ich glaube bei Twitter oder so war das, irgendwem geantwortet, glaube ich, und da ging es irgendwie darum, wie viele Leute, mit denen er zusammengespielt hat, besser sind als Curry, weil er den halt schon lange hatet und das auch ziemlich offen. Und also da waren dann eigentlich alle Spieler, mit denen er mal bei OKC zusammengespielt hat. Da war aus der Boston-Zeit waren Ray Allen, Paul Pierce und KG natürlich alle drin. Ich weiß nicht, ob er Rondo mit drin hatte. Er hatte auf jeden Fall Westbrook mit drin und eigentlich so die ganze Bagage. Und da siehst du schon, ja, okay, das ist jetzt schon nicht unbedingt eine komplett unvoreingenommene
Ja.
objektive Meinung. Und also ist auch okay. Also bei Perkins ist halt abgefahren, dass der auch in einem Podcast, er klingt genauso wütend, wie er aussieht. Also
Ja,
man hat
das
das
stimmt,
Gefühl,
ja.
dass er auch dabei böse guckt,
Ja.
was ich am Spieler Perkins ja immer gerne mochte,
Ja.
diese Dauerschnute, die er zieht, so die eigentlich, wo der Hass quasi
Ja.
rausquillt. Das war jetzt in dem Fall dann auch so. Aber was der über Curry sagt, sollte man eigentlich nicht so ernst nehmen, finde ich.
Nee,
Und
also, sorry.
ja.
Ich finde auch jetzt nicht zwingend ernst, aber ich finde es dann doch, ich meine, er nimmt bei einem, man gibt ihm halt dann doch einfach eine große Plattform und es wird dann halt auch nicht, und was mich dann gewundert hat, dass nicht wirklich widersprochen wurde irgendwie. Weißt du? Also klar, wenn Perkins böse guckt, vielleicht
Die haben wir Angst.
will man nicht zwingend widersprechen, aber ich meine, es waren immerhin zwei anerkannte Basketball-Experten, wo ich mir dann dachte, ja, so irgendwie ein, so ein bisschen mehr Widerwort hätte ich mir. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin da auch nicht 100% objektiv, weil ich einfach Steph Curry als Spieler wahnsinnig gerne mag. Also, das heißt, ich lehne dann eher oder tendiere dann eher in die andere Richtung. Sicherlich. Also von daher, bei aller Objektivität, die man ja.
Ja, also ich denke auch, das wäre schon okay gewesen, da dann auch zu sagen, so, hier Perk, du laberst aber gerade auch scheiße. Nur,
Ja,
wie
eben das
gesagt,
meine ich.
dann
Also,
wird man von ihm vielleicht halt verspeist und das will auch
ja,
niemand.
das will auch niemand, ne? Man möchte ja auch, ESPN will ja auch seine Top-Leute noch ein bisschen haben, ne? Deswegen
Eben.
wurde wahrscheinlich gesagt, okay, lass ihn reden. Gut, aber ich meine, ja. Sollen wir mal zu Trade-Geschichten gehen?
Kann man machen,
Oder
muss
hast du noch
ja.
irgendwas zu diesen Finals zu sagen? Haben wir ganz kurz noch Props an Kyle Lowry noch für sein Spiel 6? Ich weiß nicht, ob wir
Voll.
das schon zu sehr gewürdigt oder genug gewürdigt haben, weil hat auch nochmal, also direkt am Anfang mal Oracle, glaube ich, um diverse Dezibel irgendwie runtergeregelt.
Der hat also gerade in der ersten Halbzeit wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht. Und in der zweiten war er auch immer noch gut und da hat dann mehr und mehr Dad Van Vliet übernommen,
Genau.
den ich auch wieder einfach nur absolut grandios fand. Von daher.
Boxen Fred.
Ja, aber dass Lowry so diese, also selbst in diesen Playoffs haben mir noch Leute bei Twitter geschrieben, Kyle Lowry ist ein Betrüger, Fraud. Und ist er nicht? Guter Spieler. Auch, wie du schon gesagt hast, wie bei Curry, ist kein perfekter Spieler, trotzdem ein sehr guter und er hat einfach wahnsinnig gute Playoffs gespielt. Im Großen und Ganzen. Dass
Finde
da
ich auch,
auch
ja.
mal dann ein Spiel dabei ist, wo er nicht gut ist, ist übrigens, kommt vor, bei den allermeisten Spielern.
Allen eigentlich, oder?
Ja, selbst Kawhi hat nicht in jedem Spiel perfekt gespielt. Auch wenn sich das teilweise so anfühlte, aber auch er hatte zum Beispiel in den Finals schon Momente, in denen er auch defensiv nicht gut aussah. Absolut. Und das so ein schlechter Moment oder so sollte dann wahrscheinlich nicht die komplette Beurteilung des Spielers übernehmen. Und ja, also Lowry gehört absolut gewürdigt.
Finde
Und
ich
dass
auch.
Hubie Brown wiederum seine Finals-MVP-Stimme an Fred VanVleet gegeben hat, finde ich auch ziemlich goldig.
Aber auch verdient irgendwie.
Total.
Freddy. Steady Freddy war er ja dann wieder auch am Ende. Den wir
Ja.
ja lang vermisst hatten irgendwie oder eine gewisse Zeit während der Playoffs vermisst hatten, kam es dann wieder. Nee,
Ja,
aber
und
Lauri fand ich auch.
dann kam sein Sohn zur Welt und ab da.
Ab da lief's, ne? 18 Punkte im Schnitt oder so gut seit der Geburt.
Ich glaube, und davor waren es halt irgendwie 4 Punkte im
Ja.
Schnitt.
Und irgendwie 50% aus dem Feld, oder 50%, also auf jeden Fall Quoten, glaube ich, verdoppelt gefühlt und ja, da noch diese brutale Defense gegen Curry, da kommen wir eventuell später auch nochmal ganz kurz drauf. Also, ja, die zwei waren cool. Also für Lowry hat es mich einfach unfassbar gefreut. Also ich finde es dann immer schön, wenn du den Menschen irgendwie so diese extreme Freude im Gesicht auch ansiehst. Also wenn es wirklich so, einfach wenn sie gar nicht irgendwie gar nichts rausschreien oder so, aber du siehst halt einfach das so in den Augen, keine Ahnung. Und bei Lowry
Ich
fand
fand
ich
es auch sehr
das.
gut, dass er auf Masai Ujiri dann zugegangen ist und mit dem gefeiert hat,
Ja,
weil
stimmt.
das ist ja nicht, das war ja nicht unbedingt die allereinfachste Beziehung vor allem über das letzte Jahr. Von
Ja.
daher, das zeigt dann irgendwie schon auch so von Größe, finde ich.
Ja, finde ich auch. Jetzt aber Davis, oder? Es ist vollbracht. Anthony Davis ist endlich bei den LA Lakers. Ich habe es eingangs schon gesagt. Alle haben ihren Willen bekommen. Und vielleicht ganz kurz die Parameter, oder? So zum Einstieg.
Sollten wir machen, die
So,
sind wichtig.
die sind durchaus wichtig. Also
Und wir
Anthony.
müssen noch dazu sagen, dass es alles noch höchst inoffiziell ist
Stimmt.
und dass das Timing unter Umständen eine Rolle spielen kann,
Ja.
wann genau das finalisiert wird.
Ja. Das stimmt. Das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Also wenn alles, oder beziehungsweise es wird, so wie es momentan aussieht, über die Bühne gehen. Anthony Davis, ab kommender Saison bei den Lakers. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart. bei den Pelicans. Dazu der Nummer 4 Pick. Dazu ein Top 8 Protected Pick 2021, der 2022 unprotected wäre.
Ganz kurz, der ist nicht Top 8 protected, wie das bei normalerweise ist. Also okay. dass das eigentliche Team den behält, wenn er Top 8 ist. Mhm. Stattdessen ist es in dem Fall so, dass die Pelicans den kriegen, wenn er in den ersten 8 landet. Und ansonsten rollt er übers nächste Jahr rüber.
Ah, okay, okay.
Das habe ich so noch nie gesehen, deswegen war das aha. erwähnenswert. Aber
stimmt, ist interessant, ja.
So hat es zumindest der Bontemps und Tanja mhm. Ganguly von der LA Times berichtet, von der hat mich extrem gewundert. Ich bin total drüber gestolpert beim Lesen, ja. aber ich habe es dann deswegen 5-mal gelesen und
also es so scheint es zu sein. Im Endeffekt wird es heißen, wenn jetzt die Lakers in die Top 8 kommen, dann kriegen die Pelicans den Pick.
Genau.
Und sonst kriegen sie darauf folgenden Jahr dann halt was auch immer die Lakers bekommen.
Genau.
Okay. Ja, stimmt. Das ist eigentlich komisch. Habe ich so auch noch nie gesehen. Passt dazu jetzt dann auch der 2023 Unprotected Pick Swap. Das ist aber keine Pflicht dann theoretisch, oder? Oder? Die Pelicans können
die Pelicans quasi, nehmen den besseren.
Genau. Dann 24 nochmal First Rounder der Lakers und 25 nochmal Unprotected Pick Swap.
Das hatte ich bei Bontemps anders gelesen.
Ja?
Also beziehungsweise da hieß es irgendwie, dass der 2024er First Rounder, dass sie den auch, wenn sie wollen, optional auf 2025 schieben können und den da dann halt nehmen. Also so hatte ich das gelesen.
Ah, okay. Das kann sein, dann hatte ich vielleicht auch irgendwie falsch verstanden. Auf jeden Fall wird sehr, sehr viel getauscht und es geht sehr, sehr viel Richtung New Orleans.
Ja, und also vor allem haben sich die Pelicans da sehr so positioniert, dass sie sich halt die Kirschen rauspicken können. Ja.
Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das ist, und das macht die ganze Geschichte ja auch so interessant eigentlich, ne? Weil der Kollege James ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, hat auch nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 2 Jahre Vertrag. Also es kann natürlich auch sein, dass er danach bleibt. Es kann natürlich auch sein, dass er...
Ja, Option auf ein drittes hat er.
Oder Option, ja. Und, aber ja, also er ist halt quasi letzte Saison zum ersten Mal länger verletzt gewesen und muss man jetzt halt, irgendwann könnte es schon auch sein, dass bei LeBron die Leistungskurve zumindest ein bisschen nach unten zeigt und klar, mit Davis bekommst du einen Mid-20er, der die Liga den nächsten Jahren prägen kann, aber trotzdem ist es halt so, wenn es dann noch bis so lang hinten rausgeht, besteht natürlich ein gewisses Risiko. Andererseits bekommst du halt Anthony Davis, ne?
Ja, also ich muss sagen, dass ich den Deal irgendwie aus beiden Perspektiven verstehe und nachvollziehen kann und also ich finde, dass die Pelicans sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Aber man sollte es auch nicht kleinreden, so die Lakers haben Anthony Davis bekommen, ja. Der ist nicht schlecht.
Genau.
Der ist ganz gut. So, wie es immer heißt, ein Top 5 Player. In Wirklichkeit, meiner Meinung nach, ein Top 7 Player, aber ne? Ja. So ein Biest. Und dann hat man 2 davon bei sich im Kader stehen und das ist halt schon mal ganz gut.
Absolut.
Also es ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Auch wenn sie statt jetzt sonst dann fast gar nichts haben. Also die Leute, die dann unter Vertrag sind Mo Wagner, Isaac Bonga, Kyle Kuzma und Alex Caruso.
Kriegst du schon mal eine Starting 5?
Ich meine, das ist geil. Alex Caruso bin ich eh ein großer Fan von, weil er aussieht wie die Guard-Version von Costa Kufo. Aber ist jetzt noch nicht unbedingt ein fertiges Team.
Was? Nick Calafis erinnert er mich so ein bisschen.
Stimmt.
So, ja.
Hat aber mehr Bounce als Nick Calafis.
Ja, das stimmt. Hatte. Ja, viel ist nicht geblieben, so von diesem jungen Kern der Lakers irgendwie. Aber ich muss sagen, im ersten Moment habe ich mich krass geärgert. Weil ich mir echt glaube, ich habe es ja auch geschrieben, der Schulhof-Bully kriegt seinen Willen. So, ja, es wurde halt seit Monaten irgendwie hat Rich Paul eigentlich nur daran gearbeitet, dass Anthony Davis zu den Lakers kommt und es ist alles irgendwie nicht so richtig cool gelaufen und irgendwie bin ich auch weiterhin kein Fan von der Art und Weise, wie die ganze Geschichte so über den Zeitraum über die Bühne gegangen ist. Aber als ich dann so drüber nachgedacht habe und so, im Endeffekt haben die Pelicans, glaube ich, für sich das rausgeholt, was sie rausholen konnten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ein anderes Team ähnlich viel angeboten hat und wahrscheinlich auch ähnlich viel anbieten konnte. Einfach weil, wenn jetzt zum Beispiel die Celtics dasselbe Angebot abgegeben hätten und natürlich mit anderen Spielern, aber was die Picks angeht, kannst du nicht machen, wenn der Spieler dir eher zu verstehen gibt, beziehungsweise sein Agent dir eher zu verstehen gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er verlängert, momentan Richtung Null geht. Und wenn du dann da deine Zukunft opferst, kannst du natürlich nicht machen. Von daher haben sie sich natürlich in eine Situation gebracht. Aber ja, ich finde die Pelicans, also David Griffin hat da irgendwie dann doch nochmal gut was rausgeholt. Auch wenn jetzt natürlich dieser vierte Spieler, Kyle Kuzma, war ja in den ersten Angeboten damals auch mit drin, oder? als es um die Trade-Deadline ging.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Für mich ist Kyle Kuzma einer der überschätztesten Spieler, die es gibt, auch in dieser Hinsicht jetzt wieder, deswegen ist mir das eigentlich vollkommen
ja,
egal.
Also es ist jetzt kein Make and Break. Also ja, du hast jetzt irgendwie ein junges Team beieinander, das auch irgendwie vom Altersschnitt her passt, wenn ein Zion kommen sollte, was ja wahrscheinlich
an
die 100% geht, die Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und ja, es ist mal wieder einer der Trades, wo man vielleicht momentan noch nicht von Gewinner, Verlierer sprechen kann, soll, weil es irgendwie aus beider Sicht Sinn ergibt. Also auch die Lakers sind ja im Win-Now-Modus, ne?
Ja, natürlich. Also die haben jetzt krass da auf das Hier und Jetzt gewettet. Also es muss eigentlich in den nächsten 2 Jahren der Titel gewonnen werden. Und dafür hat man jetzt auch eine ganz gute, oder man hat eine gute Basis dafür geschaffen. Man ist ja jetzt noch lange nicht fertig, man muss den Kader jetzt noch auffüllen, aber man hat mit den beiden Spielern, sollten sie fit bleiben, was bei Davis ja auch immer ein Fragezeichen ist, haben sie erstmal ein ganz gutes Duo, auf dem um das herum man auch aufbauen muss. Und so viele Picks, wie sie da jetzt abgegeben haben, laufen sie natürlich Gefahr, dass wenn LeBron durch ist oder halt einfach nicht mehr so gut ist oder vielleicht auch dann wieder woanders hingeht, weil er nochmal bei irgendeiner anderen Location Space Jam 3 drehen möchte oder was
auch
immer.
War doch nie Orlando oder Disneyland, weiß ich nicht, vielleicht eine eigene Attraktion.
Zum Beispiel, da gibt es ja Mittel und Wege. Oder er kauft die Cavs und steigt dann da gleichzeitig auch als Spieler ein. Wer weiß, sollten wir alles nie ausschließen.
Oder Rasta Fechter vielleicht auch.
Das hätte auch was. Also ich meine, die sind on the rise. Die
absolut.
Haben in diesem Jahr wesentlich mehr gerissen als die Lakers.
Ja, eben.
Das sollte nicht unter den Tisch fallen. Nee, also früher oder später droht dann ehrlich gesagt ja genau die Situation in vielleicht noch ein bisschen schlechter, die Davis jetzt in New Orleans hatte, nur dass er dann halt in L.A. ist, was ihm vielleicht auch wichtig ist. Früher oder später kommen die Lakers dann natürlich an einen Punkt, wo es schwer wird, einen wirklich vernünftigen Kader aufzubauen, aber für den Moment tun sie das und um den Moment geht's. Also
ja,
solange man LeBron noch hat auf einem hohen Niveau, muss man halt versuchen, das Maximum da rauszuholen. Und dafür ist das jetzt erstmal ein ganz guter Ausgangspunkt.
Zumal sie ja noch einen Max-Slot haben.
Unter Umständen. Das ist nicht sicher. Also auch da hängt es davon ab. Davis hat, glaube ich, einen 10- oder 15-prozentigen Trade-Bonus.
Ja, richtig,
wenn er den nimmt, dann haben sie keinen Max-Slot mehr. Dann haben sie irgendwie, ich glaube, 23,5 Millionen übrig. Ohne wären es etwas mehr als 27, was dann halt gerade für einen 25% Max reichen würde.
Ja. Also kein 10-Jahres-Veteran könnten sie dann nehmen, ne? Ist das nicht das Ding?
Ja.
Das, ja.
Genau. Also da müssten sie, wenn, dann halt noch irgendwie gucken, ob sie vielleicht Wagner oder auch Kuzma doch noch irgendwie abgeben, wenn sie das unbedingt wollen. Meiner Meinung nach ist es vielleicht eher der Move, dass man das Geld, was da ist, aufteilt auf 2, 3.
Ja.
Gute Rollenspieler, damit man nicht
wie
letztes
Weg.
Jahr halt dann irgendwann wieder auf irgendwie die Resterampe zugreifen muss, die man halt mit irgendwelchen Minimalverträgen ködern kann, die aber letztendlich dann auch keinen riesig großen Mehrwert bieten. Also ich denke, sie werden versuchen, einen weiteren Star zu bekommen. Aber
die Gerüchte überschlagen sich ja schon wieder.
Ja, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht unbedingt der beste Weg. Muss man natürlich mal schauen, aber jedenfalls ich halte es auch für ganz gut möglich, dass AD halt auf diesen Trade-Kicker verzichtet und der dann stattdessen seine Gage ist bei Space Jam 2, wenn er da für 4 Minuten irgendwie auftritt und dass sich das Geld so wieder reinholt. Also ist natürlich ethisch höchst verwerflich, aber es würde mich jetzt nicht wahnsinnig schockieren, wenn das der Weg ist. Oder wenn man ihm halt einfach sagt, hier, das Geld holen wir später wieder rein, wenn wir hier noch den dritten Star holen wollen, dann müsstest du da bitte drauf verzichten. Also kein Plan. Es ist ja nicht so, dass er jetzt auf 3 oder 4 Millionen Dollar mehr angewiesen ist.
Kann er denn aktiv drauf, kann er einfach sagen, mache ich nicht, oder ist das dann schon eine Frage des Zeitpunkts?
Nee, das liegt, soweit ich weiß, komplett beim Spieler.
Okay. Ja gut, aber dann bist du ja, dann stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht, könnte ich mir vorstellen. Also ja, aber also ich sehe es ähnlich wie du, dass es wahrscheinlich, also jetzt auch mit Blick auf das, was ich mir bei den Raptors gedacht habe, dass es wahrscheinlich nicht so sinnlos wäre, zu überlegen, dieses Geld aufzusplitten und halt einfach gute Rollenspieler zu verpflichten. Also zum Beispiel einen Danny Green versuchen zu
holen. Zum Beispiel würde da wunderbar reinpassen.
Ja, also wenn wir uns halt LeBron und Davis anschauen, was natürlich bei den beiden vor allem sinnvoll wäre Shooting außenrum. Ja. Dann am besten noch ein Shooter, der auch halbwegs verteidigen kann. Und Ist halt die Frage, wie du das kriegst. Also ich meine, wir reden immer wieder drüber, wie beliebt 3D-Spieler in der Liga sind, und wenn es dann halt irgendwann die Resterampe wird, wird es natürlich schwierig. Andererseits ein bisschen Playmaking wäre natürlich auch nicht schlecht, beziehungsweise Playmaking plus jemand, der auch Offball spielen kann. Dann sind wir natürlich wieder bei Kemba Walker, der
und Kyrie,
genau, die ja momentan wieder hoch im Kurs sind anscheinend. Ja.
Ja, Kemba kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
Kemba könnte
eigentlich kann ich mir auch Kyrie ganz gut vorstellen, dass einer von den beiden da landet, irgendwie schon.
Ja,
also, und ich meine, offensiv wären beide auch unfassbar gute Fits.
Absolut, ja.
So, das würde wahnsinnig gut reinpassen. Da ist halt die Frage, wie du defensiv das auffängst, weil LeBron halt in der Regular Season keine Defense mehr spielt seit Jahren und in den Playoffs vielleicht jetzt auch nicht 44 Minuten lang mit Hochdruck auf beiden Seiten spielen kann. Bei Davis kannst du das vielleicht eher erwarten. Er ist ja noch jung und hat noch nicht wahnsinnig viele Playoff-Minuten absolviert in seinem Leben, aber da brauchst du dann halt schon ein bisschen noch defensive Füllmasse drumherum, ja, würde ich mal sagen. Und das ist halt schon schwieriger, wenn der Point Guard dann eigentlich auch eher also nicht unbedingt einen Mehrwert leistet in der Defense, vielleicht sogar eher so ein bisschen einen negativen Wert.
Stimmt. Conley würde gut passen, ne?
Conley würde immer und überall gut passen.
Ja. Ich bin wirklich gespannt, wo Mike Conley irgendwann mal landet oder ob er am Ende seine Karriere in Memphis.
Der wird seine Karriere bei den Grizzlies beenden.
Ja. Ja, also es ist, ja, wie gesagt, also ich meine, so es gibt ja genügend Spieler, die ihnen irgendwie weiterhelfen könnten, die jetzt nicht den Superstar-Status oder den Star-Status irgendwie tragen, wie jetzt irgendwie zum Beispiel, ja, Kyrie oder, ja gut, Kemba ist jetzt nicht der Superstar, aber halt zumindest ein Star. Also die defensive Geschichte kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Wer wäre jetzt irgendwie so jemand, auf den du das Geld so verteilen würdest, wenn du jetzt halt, Green haben wir ja schon gesagt, Redick ist auch
Free Agent. Da hast du auch zwar wieder deine defensiven Bedenken, aber offensiv wäre das natürlich ein Traum, wenn sie den kriegen würden. Da ist, glaube ich, auch dann tatsächlich aber die Geldfrage schon da, weil den einige Teams haben wollen werden.
Und vielleicht bleibt er auch einfach in Philly, also.
Auch absolut möglich. Sie haben ja die Möglichkeiten, ihn zu behalten. Ja. Also so konkret habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine,
Bojan Bogdanovic zum Beispiel? Free Agent?
Man kann ihn auch, also man sollte ihn kontaktieren. Ja. Das ist kein schlechter Fit.
Ja.
Stimmt. Ariza natürlich.
Aber auf jeden Fall. Hat jetzt auch letzte Saison gut abgesahnt, dann kann er jetzt auch ein bisschen weniger nehmen, theoretisch, um da spielen zu dürfen.
Ja, aber nee, also konkrete Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Das ist alles so schnell.
Es geht wahnsinnig schnell. Was mich ein bisschen ärgert, immer noch, ist einfach, dass die Lakers echt in den letzten Jahren eigentlich und auch in den letzten Wochen echt viel Mist gebaut haben und jetzt mit LeBron James und Anthony Davis dastehen.
Tja.
Irgendwie ärgert es mich.
Von wegen, es gibt keine kleinen und keine großen mehr.
Ja.
Und da, die haben ausschließlich aufgrund ihrer Historie diese beiden Spieler. Aber
ja, und tatsächlich auch aufgrund ihres Standorts. Geht es gar nicht mal so um den Markt, glaube ich, von wegen Bekanntheit, aber halt um den Standort LA einfach als was so außen rum geht und was Lebensqualität und dergleichen.
Wetter. Das stimmt schon. Aber so in dem Fall, ich ärgere mich eigentlich nicht drüber. Nee? Also am Anfang habe ich auch so gedacht, so, okay. Aber als ich dann gesehen habe, was alles in diesen Trade mit involviert ist, ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team halt sowas hätte bieten können. Ja. Deswegen finde ich es auch okay. Und ich meine, dass sie so viel bieten konnten, das haben sich die Lakers ja auch in irgendeiner Form erarbeitet. Also,
da hast du recht, ja. Indem sie jahrelang scheiße waren.
Die Leute, die sie jetzt getradet haben, die sind ihnen ja nicht. Also ja, die sind ihnen in den Schoß gefallen, weil sie scheiße waren, aber dann letztendlich musst du das dann halt auch trotzdem durchziehen. Und also ich finde, man kann jetzt auch, genau wie letztes Jahr, als LeBron hingegangen ist, sollte man wahrscheinlich nicht auf die grandiosen Planungen und Verhandlungstaktiken von Rob Pelinka und damals noch Magic Johnson hinweisen, die diese unglaublichen Blockbuster möglich gemacht haben, sondern LeBron kam halt, weil er dahin wollte, und Davis kam jetzt im Endeffekt auch dahin, weil er dahin wollte, und nicht weil die Lakers irgendwas grandios gemacht hätten, aber ist halt so. Also
ich meine,
sollen sie mit glücklich werden?
Auf jeden Fall, nur nicht zu glücklich. Titelmäßig meine ich. Na, Quatsch. aber auf eine gewisse Art haben sie auch Assets gesammelt.
Ja, und
also sie haben dann irgendwie.
Ich find's an und für sich auch okay, wenn Spieler die Kontrolle darüber übernehmen, wo sie halt hingehen und sagen, so, ich möchte gerne dorthin und das dann irgendwie auch ermöglichen. Die Art und Weise finde ich auch teilweise ein bisschen schwierig. Also fand's letzte Woche dann wiederum irgendwie fast schon erfrischend, als diese Sports Illustrated Story über Rich Paul rauskam, wo er halt einfach ganz offen gesagt hat, Ja, klar können die Celtics für ihn traden. Ist dann halt ein Jahr und das wissen sie, das haben wir ihnen kommuniziert und letztendlich geht es halt darum, was die wollen und das wird dann halt umgesetzt. In dem Fall profitieren die Lakers davon, Bananas profitiert vielleicht auch mal ein anderes Team davon. Die Cavs haben auch mal davon profitiert, vor nicht allzu langer Zeit. Sie haben auch dann irgendwann einen negativen Nutzen davon gehabt, weil sie J.R. Smith, Tristan Thompson und so alle über Marktwert bezahlt haben. Ja, ich glaube, in die Richtung entwickelt sich das halt.
Nee, aber du hast auf jeden Fall recht, so vom Grundsatz her zu sagen, also ich möchte, also ich als Spieler möchte am liebsten bei den Lakers spielen und versuche dann auch, dass das so funktioniert. Wie gesagt, was mir nicht so gefallen hat, also sagst du ja auch, war die Art und Weise, dass halt dieser extreme Druck aufgebaut wurde, dass es jetzt so schnell wie möglich passieren muss. Und dann, ja, weil man vielleicht auch immer dachte, okay, es passt jetzt halt gerade auch einfach besser, wenn er jetzt hingeht, als wenn er erst nach Vertragsende hingeht.
Ja.
So, ob das jetzt, natürlich spekuliere ich, indem ich es jetzt gerade sage, und ich spekuliere auch tatsächlich darüber, ob das jetzt irgendwie, ob es da einen Zusammenhang gab, aber vielleicht gab es ihn auch gar nicht. Kann auch sein.
Ja, und ich meine, gemessen an dieser Situation und auch an dem Druck, der da erzeugt wurde und der Tatsache, dass es halt jetzt eigentlich wirklich nur noch um ein Vertragsjahr geht, ist es krass, was die Pelicans dabei rausgeholt
Absolut,
haben.
absolut. Ist auch interessant,
Und ich finde trotzdem diesen Vergleich, den man jetzt teilweise sieht, dass das irgendwie wäre wie mit Nets Celtics damals vollkommen
ja.
übertrieben. Also die Lakers haben viel bezahlt, aber Davis ist es meiner Meinung nach auch wert in der Situation, wo sie sind, in der es halt darum geht, in den nächsten 2 Jahren einen Titel zu holen. Da hilft er mehr als die meisten anderen Spieler, die man irgendwie hätte versuchen können zu kriegen.
Ich meine, sie haben einen Top-2-Spieler bekommen. Nein,
Top
Top
0,5.
0,5, genau. Nein, sie haben einen der 10 besten Spieler der Liga bekommen. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und das in einem Alter, in dem er theoretisch noch lange liefern können wird. Also Verletzungen, klar, kann man nie ganz ausschließen, haben wir jetzt erst schmerzlich gelernt. Und auch Davis war schon öfter verletzt. Aber im Grunde ist es was anderes, einen Anthony Davis mit in der zweiten Hälfte 20 zu bekommen, als Paul Pierce und Kevin Garnett Hälfte 30.
Ja.
Also muss man.
Und Jason Terry, Ende 40,
Ja,
nicht zu vergessen.
genau. Eben. Also das ist schon ein Unterschied und du kannst auch trotzdem ja noch ein Team dann, also klar, über den Draft wird es jetzt immer schwieriger. Oder
Und wie
beziehungsweise.
man sieht, diese ganzen Picks, die Boston damals bekommen hat, die stehen ja jetzt trotzdem scheiße da. Von daher.
Ja. Ja, eben,
Wobei,
genau.
so schlimm stehen sie gar nicht da, aber da können wir gleich noch
Ja,
drüber
genau.
reden.
Aber es ist, also sie haben weiterhin Möglichkeiten, auch um Davis dann noch, also wenn sie es jetzt dann auf Sicht, wenn LeBron dann irgendwann gehen sollte, irgendwie ein Team aufzubauen. Von daher ist es schon eine andere Situation, hast du recht. Andererseits finde ich natürlich schon, dass der Situation geschuldet natürlich, es passt auch zur Situation, aber sie haben natürlich dann schon sehr, sehr viel geopfert. Also es ist schon, oder beziehungsweise, oder es ist halt, oder was so, was heißt sehr, sehr viel geopfert? Sie gehen schon ein Risiko, was die nächsten 10 Jahre angeht, eventuell sogar.
Das total. Also, wie es jetzt laufen kann, ist 2, 3 Jahre richtig gut, dann erstmal Mittelmaß und dann vielleicht auch ziemlich schlecht.
Ja.
Also, weil man halt einfach diese klassische Quelle, um sich irgendwie selbst also so eine Frischzellenkur zu verpassen, immer mal wieder, die ist halt weg. Also, es wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel schwieriger werden, irgendwelche Trades einzufädeln, weil man halt einfach fa fast gar keine Picks dann zur Verfügung hat. Und man darf halt nicht in aufeinanderfolgenden Jahren seinen Erstrunden-Pick traden. Ja, es wird dann einfach schwierig, da irgendwie günstig an Qualität ranzukommen. Das spielt da dann schon mit rein. Aber so der favorisierte Weg der Lakers war ja eigentlich, also traditionell selten über Draft, sondern mehr über,
Free Agency
wir
und
holen die
so.
großen
Ja.
Stars. Meistens haben sie sie, oder häufig haben sie sie unter Marktwert bekommen. So, wenn man sich im Nachhinein Trades anguckt, verliefen eigentlich meistens sehr, sehr positiv. In dem Fall müssen wir jetzt mal abwarten. Letztendlich, man weiß bisher nicht, wie die Picks dann aussehen werden. Man weiß es nicht, wie es bei Ingram weitergeht, der für mich von den Spielern, die sie jetzt erstmal bekommen haben, schon der zentrale Baustein ist und der zweifellos Potenzial hat, der aber auch seine gesundheitlichen Fragezeichen hat, der auch seine spielerischen Fragezeichen hat. Das ist zu früh, um das zu bewerten, aber so in der Masse hat New Orleans auf jeden Fall extrem viel bekommen. Und wie gut das dann letztendlich alles wirklich ist, das müssen wir mal abwarten, aber in der Situation, in der sie waren, war es halt einfach unrealistisch, irgendwie einen sicheren künftigen Superstar plus noch 35 Erstrundenpicks zu bekommen. Also
Ja.
und da sind sie schon relativ nah dran am Maximum, glaube ich, was jetzt möglich war.
Denke ich auch. Also, und ich meine, eine gewisse Qualität haben diese Lakers-Spieler. Und wir haben ja auch schon jetzt, ein paar Mal gesehen, dass auch ein Tapetenwechsel irgendwie ganz gut tun kann und dass auch nicht jeder junge Spieler mit der Art und Weise, wie es rund um die Lakers zugeht, also einfach automatisch, weil es die Lakers sind, oder dass er da nicht irgendwie floriert sozusagen. Also Russell hat einen Sprung gemacht, Randle hat auch nochmal einen Sprung gemacht, hat jetzt übrigens ja seine Option verstreichen lassen, ne? Seine
logischerweise.
Genau. Und von daher, wer weiß, was jetzt aus Bau, der natürlich Verletzungsprobleme hatte, aber auch aus Ingram jetzt in New Orleans wird in der neuen Situation. Und
ich kann mir vorstellen, dass beide richtig gut in das System von Elvin Gentry passen, weil das halt sehr auf, also vor allem Ball, weil das halt sehr auf schnelle Bewegung, schnelles Ballmovement und so basiert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gut neben Holiday passt. Die beiden zusammen sind halt also potenziell ein richtig ekelhafter Backcourt, also in der Defense. Da ist schon relativ viel möglich. Und also wenn man sich dann halt mal anschaut, irgendwie was sie dann haben, da ist jetzt schon dann Lonzo, Drew, Ingram, Zion plus irgendwie Center X. Mhm. Oder man wird vollkommen crazy und packt Zion auf die 5 und nimmt da dann noch. Aber das ist halt schon mal ein super Fundament. Ja. Den Nummer 4 Pick, den sie jetzt bekommen haben, den, da scheint ja die Chance recht groß zu sein, dass sie den auch wieder traden.
Mhm. Okay.
Weil sie da wohl einfach nicht die allergrößten Fans sind von den Spielern, die da noch so sind. Und es gibt einige Teams, die signalisiert haben, dass sie gerne hochtraden wollen. Das heißt, da kann in den nächsten paar Tagen auch noch ganz gut was passieren. Und dann, das ist keine schlechte Ausgangssituation. Mhm. Und ich meine, letztendlich ist es auch lustig, weil über anderthalb Jahre sich viele Leute immer über die Spieler der Lakers lustig gemacht haben, so im Sinne von, die haben gar keinen Trade-Wert. Und jetzt sind sie dann natürlich die Heilsbringer. So, ich sag das sehr offen und habe das auch immer gesagt, dass ich jetzt weder von Lonzo noch von Ingram der allergrößte Fan bin, aber ich glaube auch, dass dieser Faktor Szenenwechsel beiden gut tun kann. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich meine, beide sind ja auch noch so jung, dass es da noch keine finale Bewertung gibt.
Ja, eben, es war.
Und mit diesen Picks und diesen komischen Protections hat man sich halt einfach brutal gut abgesichert.
Ja.
Also das ist irgendwie so das Positivste an diesem Trade, meiner Meinung nach.
Nee, finde ich auch. Man hat da irgendwie so eine ganz gute Balance gefunden aus Spielern, die, wie du sagst, jetzt nicht im obersten Regal oder zweitobersten Regal angesiedelt sind, die aber ein gewisses Potenzial mitbringen, auch Schwächen bis jetzt, aber wo auch noch irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und dann eben halt eine ziemlichen Armada an Picks, die dich dann eben, wie du sagst, absichert, falls es mit den Spielern nicht funktionieren sollte. Trotzdem, ich finde, die Pelicans könnten schon ein interessantes League Pass Team werden.
Also ich meine, wegen Zion wären sie es für mich sowieso gewesen und jetzt sind sie es aber noch viel
mehr. Aber jetzt genau, also weil auch, glaube ich, ein Lonzo mit Zion, das könnte ganz cool sein.
Kann ich mir auch
und, vorstellen. Und dann halt irgendwie noch Ingram drin und Holiday, der da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen als giftiger Veteran sozusagen so ein bisschen anleiten kann. Also ich glaube,
was da jetzt halt noch unbedingt rein muss, ist Shooting.
Ja.
Die sollen mal versuchen, Brook Lopez zu bekommen.
Stimmt. Ja.
Das wäre irgendwie so eine Kombination, die ich ziemlich interessant fände. Die könnten auch, wenn sie mir das Herz brechen wollen, können sie auch versuchen, sich um Al Horford zu bemühen.
Oh ja.
Der passt jetzt vom Alter her natürlich nicht so gut.
Ja, also stimmt.
Vom Spielertyp her irgendwie jemand, der da noch so ein bisschen Shooting liefert, dann das ist dann auf jeden Fall schon ein relativ interessantes Team, was da entsteht.
Ja.
Und bei den Picks kann man noch dazu erwähnen, es wird halt in den nächsten 5-6 Jahren irgendwann auch einen Jahrgang geben, in dem Highschooler wieder mit drin sind, stimmt, plus College-Spielern, und da ist so ein Pick dann im Zweifelsfall sogar noch wertvoller.
Ja.
Also da hat man jetzt einfach sich ganz gut für die Zukunft aufgestellt in einer Situation, die bis vor der Lottery eigentlich noch ziemlich katastrophal war. Die ist halt viel, viel besser geworden.
Also, Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben jetzt irgendwie ein interessantes, junges Team und damit auch, was das Interesse angeht, also auch der Zuschauer in New Orleans, sich eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt für die Post-Davis-Ära. Also du gibst einen Superstar ab, was normalerweise ja eigentlich heißt, okay, keine Sau will uns mehr sehen.
Aber das war schon mit ihm so.
Dass sie keine Sau sehen wollte? Das stimmt.
Ja, also die hatten ja massive Probleme.
Auf jeden Fall. Aber es wäre theoretisch noch desolater geworden. Und vielleicht ist es jetzt, hast du jetzt sogar, vielleicht sogar eher noch das Gegenteil, dass es...
Ich glaube, das wird besser werden, weil Davis, so gut der als Spieler ist, keiner ist der, ja, von dem man jetzt irgendwie so ein richtig intensiver Fan ist, glaube ich. Einfach weil er nicht viel von sich preisgibt und nicht, also keine, wie soll man das ausdrücken, nach außen hin keine wahnsinnig interessante Erscheinung oder keine, man weiß wenig über ihn und man hat auch nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie ändern wird. Und Zion ist halt jemand, der schon bevor er in die Liga kommt, irgendwie unfassbar viel Hype und unfassbar viele Fans auch hat. Ich glaube einfach, dass da das grundsätzliche Interesse noch ein bisschen größer sein kann.
Ja, bin ich auch gespannt. Und dann halt auf Davis neben LeBron natürlich.
Das ist schon potenziell auch relativ fies,
Ja.
muss man dazu sagen. Also da freue ich mich schon auch drauf, das zu sehen.
Wobei Davis wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Richtung Dreierlinie gehen muss, wobei er, glaube ich, letztes Jahr 38% getroffen hat, von daher.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sie mit den beiden auf 4 und 5 planen.
Wobei.
Fände ich eigentlich ganz cool. Also, beide dann auch durchaus zum Korb dürfen. Und ich meine, Davis ist ja jetzt eh kein Low-Post-Center, da ist er auch nicht wahnsinnig versiert.
Ja.
Vielleicht wird er da noch ein bisschen besser in der Hinsicht unter Anleitung von LeBron, der darin ja sehr, sehr gut ist.
Stimmt.
Aber ich glaube, die beiden können sich an sich vielleicht, glaube ich, schon ganz gut ergänzen. Es geht einfach nur wirklich darum, dass sie dringend noch Shooting so drumherum brauchen.
Ja, auf jeden
Zum
Fall.
Beispiel von Mo Wagner.
Tatsächlich, vielleicht versuchen sie es. Also wäre jetzt durchaus logisch auch irgendwie. Ich meine, wenn du es schon hast und dann ein gewisses Potenzial hast und dann auch mit Davis jemanden hast, der defensiv ja aushelfen kann, das haben wir ja auch schon irgendwie oft gehabt als Thema. Wenn er dann irgendwie auf der 5 da so ein bisschen den Helikopter macht, rund um die Zone, dann kann es schon irgendwie auch ganz gut funktionieren. Oder beziehungsweise ist es zumindest ein Versuch wert, also aus meiner Sicht jetzt.
Hätte ich auch gesagt, aber ich kann es bei den Lakers nicht beurteilen, ob Wagner
Ja.
in 2 Wochen noch bei den
Das
Lakers
stimmt,
ist.
das stimmt. Da
Das,
sollte man
da
sich nicht
hängt halt
drauf
einfach immer so viel
verlassen.
in der Schwebe. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Also so
Ja.
gefühlt in allem, was man auch so in der Doku bei DAZN, die aktuell dort zu sehen ist, wo sie ihn ja ein ganzes Jahr über begleitet haben, so, der wirkt da schon auch wie jemand, der, glaube ich, seine eigene Lage ganz gut einschätzen kann und der wahrscheinlich auch weiß, dass man bei den Lakers jetzt nicht unbedingt damit rechnen kann, dass er da irgendwie seine restliche Karriere auch verbringen kann.
Ja, und dass sie gerade extrem daran interessiert sind, junge Spieler zu entwickeln.
Ja, das ist eigentlich ihre Stärke.
Ja, absolut. Apropos, hast du D'Angelo Russell vielleicht ein Thema? Klingt
Jetzt ist
auf
ja
den
zumindest
ersten
Magic
Blick,
nicht mehr da, um
ja.
nachzutreten gegen ihn.
Und diese ganzen Spiele, Nick Young ist auch nicht mehr da.
Das stimmt. Möglich. Aber ich glaube, dieser Ruf, dass der so halt so kindisch ist, ist vielleicht was bei Team LeBron nicht
Naja.
unbedingt positiv ankommt. Also hat er traditionell schon immer eher lieber mit eher gestandenen Veteranen gespielt und mit Kyrie lief ja offensichtlich auch persönlich nicht so geil ab. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht eher hofft, dass da wer anders kommt. Ich bin mir auch bei Russell immer noch nicht so sicher. Also ich glaube,
Weiß,
diese
du bist
Saison
der
war bei
große
ihm.
Zweifler bei Russell.
Ja, da bleibe ich auch. Also ich glaube, in dieser Saison ist sehr viel für ihn positiv gelaufen und er hat sich auf jeden Fall gesteigert, aber ich würde dem jetzt nicht morgen einen Maximalvertrag anbieten. Und das ist wahrscheinlich ja das, was irgendwie nötig sein wird. Und das wäre mir viel zu riskant, um ehrlich zu sein.
Ja klar, ich meine, es war jetzt eine Saison und eine Saison, gerade im letzten Vertragsjahr, kann auch mal schnell eine Saison bleiben. Ne? Also ich bin ja, einfach weil ich ihm gern zugeguckt habe, zwinge ich mich etwas optimistischer zu sein und sagt, dass es so weitergeht. Vor allem, vielleicht landet er auch in Chicago, wer weiß.
Oder Indiana. Das ist so ein Ziel, was ich mir ganz gut vorstellen kann für den.
Okay. Meinst du, er hätte auch Interesse?
Ja, glaub schon.
Okay. Aber meinst du nicht,
Das
dass...
kommt natürlich dann auch immer so drauf an, was da dann tatsächlich geboten wird. Aber also er wird ja, sollte Brooklyn Kyrie bekommen, wird Russell da ja nicht bleiben. Das
Ja.
wird halt einfach, also haben wir auch schon mal drüber geredet, so der sportliche Fit wäre, glaube ich, eine Katastrophe.
Ja.
Und
Dann vor allem hinten, also es wäre.
ja, und Indiana ist halt so ein Team, was auf der Eins schon noch ein bisschen mehr Kreativität und Scoring gebrauchen könnte. Utah ist auch ein Team, an das ich da schon mal gedacht
Ja.
habe, aber.
Ja, Utah ist für mich sportlich, also Utah würde mich für mich sportlich sogar sehr, sehr gut passen. Ich frage mich halt natürlich jetzt, gut, das ist jetzt auch ohne D'Angelo Russell zu kennen, sehr, also sehr, sehr viel Mutmaßung, aber ob halt solche Städte für ihn interessant sind. Weil er ist ja schon eher so der, legt halt viel Wert, glaube ich, also was die Mode angeht und so. Also nicht, dass du jetzt, wenn du auf dein äußeres Wert legst, zwingend in eine große Stadt musst, aber ich glaube schon oder ich könnte mir vorstellen, dass halt solche, so eher so diese Brooklyns und Chicagos dieser Welt vielleicht ein bisschen interessant sind. Nicht, dass er bei den Bulls landet, weil die Bulls momentan sowieso keinen Max-Slot hätten, aber es gab ja auch Gerüchte, dass sie da.
Ein Backcourt mit Levine und
Nee, nee,
Russell
nee,
wäre
nee,
auch
nee.
so
Es gab.
dermaßen
Ja,
geil.
nee. Das wär so defensiv wie Kyrie und Russell, aber
Nee, das wäre
das
noch
wäre noch
viel
schlimmer.
schlechter. Noch viel schlechter.
Aber nee, es gab ja Gerüchte, dass sie Levine mit abgeben wollen eventuell einem möglichen Trade. Und dann sind wir theoretisch auch schon beim Draft. Sollen wir da schon hingehen oder hast du noch irgendwas zu der Davis-Geschichte zu sagen?
Ja, ich würde eigentlich nur noch erwähnen, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass das jetzt schon über die Bühne gegangen ist.
Ja.
Auch wenn es mich Samstagnacht, als ich doch etwas angeheitert aus einer Kneipe hier um die Ecke gestolpert bin, in der wir vorher gedartet hatten wie die Weltmeister, mich doch etwas davon hab schockieren lassen, muss ich sagen. Eigentlich finde ich es ganz gut, dass es jetzt auch schon vor dem Draft ist, weil da gibt es irgendwie immer genug hirnlose Spekulationen. Mhm. Das ist gut, wenn da irgendwie was schon tatsächlich mal passiert. Und da ich relativ früh im Juli mich sowieso Richtung Urlaub verabschiede, bin ich froh, wenn alles, was passiert, vorher passiert.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ja, es ist auch so, dass dieses riesen Damoklesschwert mal über dem Draft weg ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch andere Dinge passieren werden. Also können wir jetzt machen wir jetzt einfach direkt weiter. Draft ist ja dann Nacht von Donnerstag auf Freitag und es gibt diverse Gerüchte und es könnte schon sein, dass da noch der ein oder andere größere Trade irgendwie stattfindet. Also dass vielleicht Teams zum Beispiel wie die Bulls, die ja irgendwie gerne einen Point Guard hätten, dass die versuchen werden, hochzutraden, vielleicht auch New Orleans nochmal ein Angebot machen werden. Ich weiß nicht, ob sie dann Levine direkt abgeben würden oder ob New Orleans Levine will oder ob es auch wirklich sinnvoll ist, Levine abzugeben. Wie gesagt, ich könnte mir Levine auch angesichts seines Vertrags nochmal anschauen. Einfach weil er sich vor der letzten Saison deutlich gesteigert hat. Ja, Basketball-IQ ist immer noch ein Problem, Defense ist immer noch ein Problem, aber vielleicht passiert da noch irgendwas, keine Ahnung. Gibt es sonst irgendwelche Moves, auf die du gespannt bist? Rund um den Draft
also,
jetzt?
Rund um den Draft, ja, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Hawks versuchen werden, hochzutraden, weil sie, also wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie 3 Erstrunden-Picks und 3 Zweitrunden-Picks, also haben auch das schon gesagt, dass sie das an sich ganz gerne tun würden. Also ob die sich vielleicht da um die 4 bemühen von den Pelicans, wäre an sich eine ganz gute Möglichkeit. Und ansonsten, das ist halt, also die meisten Spieler, die jetzt irgendwie interessant sind, sind halt eher Free Agents und nicht Trade-Kandidaten. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mit Beal jetzt was passiert, auch weil ich eigentlich nicht sehe, welches Team da jetzt das richtig geile Angebot machen würde.
Nummer 7 Pick und Levine findest du nicht geil?
Finde ich nicht geil, nein. Nicht mal ein bisschen.
Hätte ja sein können.
Das ist aber guter Versuch.
Ja, ne?
Bei Chris Paul, der jetzt, wo jetzt angeblich nicht mehr nur die Rockets ihn nicht mehr haben wollen, sondern der auch raus will.
Ja, stimmt, ja.
Haben wir neulich schon mal ja auch ein bisschen am Rande drüber geredet, dass ich jetzt auch, da waren eigentlich die Lakers das Team, das ich vielleicht in der verzweifelten Verfassung gesehen hätte, da einen Trade für ihn zu machen. Das fällt jetzt raus, deswegen weiß ich nicht, wie es mit Paul weitergehen wird.
Mhm.
Also ob sich da ein Abnehmer finden lässt. An sich glaube ich, für so bei den Rockets kann natürlich immer was passieren, aber ich wüsste es jetzt gerade nicht. Ja, und ansonsten, ich meine, aus Fanperspektive bin ich eigentlich relativ froh, dass die Celtics jetzt erstmal aus dem Ding raus sind. Auch da wird aber natürlich die Situation sich dann in den nächsten Wochen wieder gravierend verändern. Also wahrscheinlich ist ja die Chance, dass Kyrie geht, von vorher so 90% auf 99% gestiegen. Also ich rechne jetzt jedenfalls eigentlich fest damit und finde es aber auch in Ordnung.
Ja, wie bist du generell so, also wir haben jetzt über die Celtics noch gar nicht so geredet, weil für die hat ja dieser Davis-Trade auch gewisse Implikationen, also es hat jetzt halt nicht funktioniert. Sie haben jetzt immer noch ihre Assets, sind aber jetzt gerade an dem Punkt, an dem es irgendwie gerade mal nicht so richtig weiterzugehen scheint. Also sie haben einen Teil der Assets verwendet für Kyrie, das hat nicht funktioniert. Sie haben irgendwie sind in die Paul-George-Geschichte nicht eingestiegen, sind in die Kawhi-Geschichte nicht eingestiegen. Bei Davis jetzt aus, vorher haben wir auch schon gesagt, verständlichen Gründen auch nicht komplett mitgegangen. Wie schätzt du, oder wie siehst du die Situation der Celtics jetzt? Oder bist du irgendwie enttäuscht? Oder denkst du dir, oh, gut, dass es ist, wie es ist? Oder
ist so ein bisschen gemischt. Also irgendwie, also der einzige Move, den sie gemacht oder beziehungsweise den sie nicht gemacht haben, wo ich jetzt im Nachhinein sagen könnte, da kann man ihnen einen Vorwurf machen, ist halt mit Kawhi, aber es war damals auch absolut verständlich, weil halt man wusste nicht, wie gut Kawhi sein würde und dieses Angebot, wie die Raptors es damals gemacht haben, war schon, also für die war es eigentlich eine Lage ohne Risiko, weil man hatte das Idealszenario, was das ist, was jetzt eingetreten ist, plus vielleicht bleibt er auch. Und wenn nicht, dann wäre es aber trotzdem, man wäre dann halt aus diesem Mega-Vertrag von DeRozan rausgekommen. Man hätte sich halt diese Flexibilität, dadurch haben sie den ja bekommen. Also das war ja so ein bisschen wie eine Get-out-of-Jail-Free-Card, was sich irgendwie falsch anhört, weil DeRozan ja kein schlechter Spieler ist. Aber ich glaube nicht, dass sie halt dieses Team so zusammenhalten wollten. Und deswegen war das eine ziemlich einmalige Chance. Und genau so eine Situation hatten die Celtics halt nicht. Ich glaube, sie haben dann vor dieser Saison ihr eigenes Talent, ihr eigenes Potenzial überbewertet, was übrigens alle anderen Menschen auch getan haben, die sich mit der NBA
Ja.
befassen. Also deswegen, ich meine, im Idealfall hätten sie es besser gewusst als alle anderen, aber ich glaube, ja, es ist einfach eine Situation oder eine Saison gewesen, die aus vielerlei Gründen schwierig war. Also sei es mit der Verletzung von Hayward, sei es mit persönlichen Zwistigkeiten oder damit, dass Leute eine kleinere Rolle nicht akzeptieren wollten. Ich denke mir eigentlich, das Team, was richtig Spaß gemacht hat, war in den Playoffs 2018. Und deswegen, wenn jetzt irgendwie ein Neuaufbau oder sagen wir mal ein sanfter Neuaufbau, man fängt ja nicht mit nichts
Ja.
an, mit Tatum Brown und vielleicht Hayward oder ja erstmal auf jeden Fall Hayward, vielleicht auch länger
Ja,
Hayward,
warum auch nicht?
Smart und naja, ist jetzt auf jeden Fall,
Ja.
ich meine, es geht ja jetzt darum, wie gut er als
Ja,
Spieler
klar.
war,
Nee, aber das meine ich ja,
wenn man
also
das sagen
vielleicht
kann.
kommende Saison, also habe ich ja, ich habe schon noch Hoffnung, auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch. Also ich habe ihn auch noch nicht, auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Und bei Horford müssen wir mal sehen, wie er sich jetzt entscheidet. Sieht ja offensichtlich danach aus, dass er sich vorstellen kann, aus dem Vertrag auszusteigen und dann längerfristig für ein bisschen weniger Geld zu verlängern. Was ich cool fände, weil Horford ist nach wie vor ein super Spieler. Ja, dass man es halt dann irgendwie da mit einer neuen Truppe vielleicht nochmal versuchen würde. Also dass Irving dann geht, meiner Meinung nach soll man auch Rozier ruhig gehen lassen und sich da eher was anderweitig aufstellen. Dann hat man jetzt diesen Sommer sowieso keine Kohle, um irgendwas zu machen. Aber in ein, zwei Jahren ist die Situation dann
Okay.
auch wieder anders. Und dann, so wie das letzte Saison gelaufen ist mit Kyrie, finde ich es ehrlich gesagt dann absolut in Ordnung, wenn er nicht bleibt. Also geiler Spieler, aber wenn das dein bester Spieler ist, dann reißt du halt nichts, glaube ich. Jetzt ist ja diese Option mit Davis raus. Das heißt, man hätte auch nicht so schnell eine Möglichkeit, einen besseren Spieler als Kyrie dann noch dazu zu verpflichten und dann kann man ihn auch einfach ziehen lassen.
Ja.
Also das ist natürlich dann alles nicht ideal gelaufen. Also ich will das auch gar nicht irgendwie alles mega schön reden. So, die Celtics, es sah vor ungefähr einem Jahr noch so aus, als hätten sie eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Und die Situation ist mega geil. Man hat immer noch viele Assets und man hat tolle junge Spieler und Stars und was weiß ich. Das sieht jetzt natürlich dann wieder anders aus. Aber ich bin eigentlich aus Fanperspektive da jetzt nicht total niedergeschlagen, weil ich glaube, das kann sich auch relativ schnell wieder drehen. Und ich habe immer noch eine relativ hohe Meinung von Brown und auch von Tatum, auch wenn der jetzt die Saison schon absolut enttäuschend war. Und von daher sind wir mal gespannt. Also ich habe nichts dagegen, wenn sie das quasi so ein bisschen retoolen ohne Irving.
Okay. Wäre es vielleicht interessant zu versuchen, den einen oder anderen Move, also jetzt nehmen wir mal an, Irving geht und den einen oder anderen Move irgendwie zu versuchen, um noch Cap Space zu bekommen, um vielleicht irgendwie Richtung Russell zu gehen. Weiß nicht, wie viel da passieren müsste, aber
Dass du immer diesen Russell überall
ja,
hinkriegst.
ich würde mich
Ja,
ja schon
da
freuen, wenn er
müsste
am
viel
Ende
passieren.
ausgerechnet
Also
bei den Celtics landen würde.
im Endeffekt müsste man dafür eigentlich einen Abnehmer für Hayward finden und das macht aktuell, glaube ich, nicht
Naja,
so
macht
viel
momentan
Sinn,
wahrscheinlich niemand da.
weil sein Wert aktuell natürlich negativ ist.
Ja. Ja, muss schon sehr, sehr viel loswerden. Also, gut.
Und ich brauche Russell auch nicht. Den kannst du zu deinen Buletten lotsen. Ich brauche den nicht.
Ja, ich finde, wenn, jetzt sehen wir mal, gesetzt den Fall, wenn jetzt Levine nicht da wäre, und ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich es halt manchmal so ein bisschen, oder mich dabei ertappe, dass es mich halt so ein bisschen stört, dass ich denke, okay, es braucht jetzt ein Spiel, der zu Zach LaVine passt, und wie gesagt, ich mag eigentlich Zach LaVine, aber es ist halt irgendwie, wenn das halt so deine Grundkomponente ist, ist es halt nicht keine optimale Ausgangsposition irgendwie. Und wäre vielleicht, wenn sie es irgendwie, wenn es noch irgendwie einen Trade gäbe, vielleicht gäbe, also dann wäre vielleicht nicht uninteressant. Aber wie du hast natürlich recht, also niemand weiß, ob er dieses Jahr nochmal so spielen wird und ob er es auch außerhalb Brooklyns spielen wird. Also weil die Nets ja als Team auch sehr gut funktioniert haben und er sicherlich da auch davon profitiert hat. Und ob jetzt Jim Boylen da der richtige ist, wobei Chris Fleming. Von daher, ne, alte Netzseilschaften. Ja, sind wir mal gespannt. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Ob am Ende vielleicht doch Zion nach unten durchgereicht wird, weil.
Wahrscheinlich wird es der nächste Siakam.
Ja, genau. Keiner hat es gewusst vorher und plötzlich. Aber bevor wir aufhören, können wir noch mal wieder einen Award vergeben. Das haben wir länger nicht gemacht, ne? Und zwar mehr als verdient. Diese Woche vergeben wir den J.J. Barea Award für kleine Point Guards, die in den Playoffs und vor allem Finals ganz groß aufspielen. Also J.J. Barea hat ja am Riesenanteil am Titel der Mavs 2011, hat da erstmal Andrew Bynum zur Verzweiflung getrieben, der ihn dann niederstreckte, hat danach in den Finals vor allem auch noch die Heat zur Verzweiflung getrieben und jetzt...
LeBron wollte nicht gegen ihn aufposten. Gegen diesen 1,20 Meter großen Kraftprotz.
Genau, der auch immer seine Akkreditierung dabei haben musste, wenn er in die Halle lief, weil man ihn nicht erkannt hat als NBA-Spieler.
Ja.
Ja, und jetzt hatten wir wieder den kleinen Point Guard, der ziemlich groß aufgespielt hat. Wir haben ihn ja schon eigentlich zu Genüge gelobt, aber eigentlich auch irgendwie nicht zu Genüge. Fred Van Vliet, Hubie Browns MVP der Finals. Und er hat halt krass abgeliefert, ne? Also, du hast ja schon gesagt, im allerletzten Spiel der Warriors in Oracle hat er mehr Punkte gemacht als Curry. Hat dazu noch Curry verteidigt. Hat das Spiel auch diktiert, mit, finde ich, am Ende. Also jetzt nicht als Einziger, hat wichtige Dreier getroffen, hat es irgendwie, ja, ist irgendwie vorangegangen und gut am...
Ich glaube, Gasol hat über ihn gesagt, er hat große Wassermelonen.
So, dafür hat er sich noch relativ gut bewegt, natürlich.
Ja, das ist richtig.
Aber das stimmt schon. Also er hat sich... Der Moment hat ihn auf jeden Fall nicht sehr aus dem Konzept gebracht.
Nee, im Gegenteil. Und so die Defense, die er gegen Curry gespielt hat, war über die ganze Serie halt auch einfach wirklich ziemlich, ziemlich überragend. Also hab vorhin die Statistik gesehen. Also insgesamt hat er Curry bei 198 Possessions, war er über 6 Spiele der primäre Verteidiger und Curry hat halt gegen ihn 14 von 42, also 33,3% aus dem Feld getroffen und 7 von 25 von der Dreierlinie, also 28%. Und natürlich ist das dann nie das Werk von nur einem Spieler, aber er hat auf jeden Fall dann sehr, sehr, sehr guten Job gemacht. Und deswegen, ich glaube auch, dass das ein Grund war, warum Jubi ihn dann abgefeiert hat. Abgesehen davon, dass Jubi vielleicht auch nur Spiel 6 gesehen hat und da war
der MVP.
Van Vliet dann vielleicht der MVP. Ja.
Nee, also das stimmt. Also die Defense war schon ziemlich beeindruckend. Zumal ja Curry jetzt über die Finals aus dem Feld 49,2% getroffen hat, 34% von draußen und gut, Freiwürfe 94,7. Also er hat ihn da schon deutlich gedrückt in seinen Quoten. Und wenn man auch noch dazu bedenkt, dass Curry halt auch den ein oder anderen Fullcourt-Shot am Ende der jeweiligen Viertel- oder Halbzeiten irgendwie losgelassen hat, was er seine eigentliche Quote schon mal drückt, aber halt nie direkt verteidigt von Van Vliet. Ja. Also von daher hat er, wir haben es ja, wurde ja oft thematisiert, wie gut das macht, aber das nochmal in Zahlen zu sehen, finde ich nochmal beeindruckender. Und da hat er sogar J.J. Barea auch noch was voraus, ne?
Ein bisschen, ja.
Von daher also,
wobei ich meine, J.J. Barea im Post gegen LeBron hatte damals, glaube ich, hat nichts erlaubt. Ja. Da ging gar nichts.
Das stimmt. Aber damals war LeBron ja auch im Post noch nicht ganz so, hat er sich noch nicht ganz so wohl gefühlt wie heute, ne?
Ja.
Trotzdem, also der große Einfluss des kleinen Mannes hat uns da doch an J.J. Barea erinnert und deswegen der J.J. Barea Award an Fred Van Vliet. Und jetzt finden wir es irgendwie schade, dass die Saison vorbei ist. Andererseits habe ich echt festgestellt, ich war echt so ein bisschen müde. Oh, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil die Spieler wahrscheinlich noch etwas fertig waren. Aber die Saison ist...
Das ist was dran.
Nur ein bisschen. Da war der nur ein bisschen mehr beansprucht als ich. Nein, aber irgendwie, ja, es ist so ein bisschen das Feuer hat mir dann irgendwie am Ende gefehlt.
Ja, also ich muss sagen, ich war, nachdem sich dann Clay auch noch verletzt hat, war ich dann relativ froh, dass es in 6 Spielen über die Bühne ging und nicht noch ein 7. anstand. Und dabei gucke ich eigentlich, also gerade in den Finals gucke ich eigentlich immer gerne so viel wie möglich, weil ich es einfach geil finde, Basketball so auf dem höchsten Level, auf der höchsten Intensität zu sehen. Es macht einfach an sich großen Spaß, aber bei dieser Serie wurde es dann irgendwann einfach finster. Mhm. Und weiß ich nicht, dann dachte ich mir auch, okay, diese Anspannung, irgendwann wird es einfach zu viel und dann muss man dann reicht es auch irgendwann mal.
Ja, genau. Und zwar auch, es ist auch, glaube ich, vielleicht auch in den Playoffs oder in den Finals dann irgendwie auch so viel Negatives passiert, irgendwie, dass man jetzt
ja
vielleicht dann irgendwie so, dass es irgendwie jetzt ganz, ganz nett ist, dass man eine Pause ist, wobei ich auch schon gestehen muss, ich freue mich schon auch wieder auf die nächste Saison.
Ja, total. Also es gibt ja jetzt auch schon wieder so zig Storylines. Ich freue mich auch auf die Free Agency, um ehrlich zu sein, weil da halt auch wieder einiges passieren wird. Und also mir geht zwar die Hysterie, also ziemlich auf die Nerven, aber auch da werden halt wieder irgendwie so ein paar Sachen passieren und entstehen, die dann bei mir wiederum die Vorfreude auf die nächste Saison auch eher wieder steigern.
Also auf jeden Fall.
Das gehört halt immer dazu, auch wenn ich Das habe ich mir schon vorgenommen, dass sobald es in den Urlaub geht, schmeiße ich halt mal Twitter von meinem Handy runter und nutze es dann auch nicht mehr für eine Weile, weil man muss dann auch mal so ein kleines bisschen Abstand gewinnen.
Das stimmt. Vor allem von Twitter finde ich teilweise, weil es ist da
Auf
doch,
jeden
es
Fall.
driftet dann doch zu oft ins Negative ab, finde ich. Aber nee, stimmt, Free Agency, ich sehe eher mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich bin dann aber sehr gespannt, was da am Ende rauskommt und
Wenn die Bulls dann Julius Randle einen Maximalvertrag geben, dann bist du auch wieder happy.
ich schweige dazu.
Dieser Blick.
Ich möchte das nicht kommentieren. Das Problem ist, ich erwarte halt vor den Bulls auch. Also, dann ist auch gut. Ich erwarte nichts, also kann ich auch nicht enttäuscht sein am Ende.
Das ist die richtige Einstellung fürs Leben.
Das nur,
Und
leider
überhaupt.
im Leben nicht, nur bei den Bulls. Die
Okay,
Bulls haben
sehr
mich
gut.
gelehrt, dass es so am besten ist. Unsere
Was man
Beziehung.
von den Bulls lernen kann.
Was man von den Bulls lernen kann in Bezug auf die Bulls, weil sonst. Ja. Gut, würde ich sagen, hätten wir es für diese Woche, oder?
Glaube auch.
Wir haben es durch, es gab viel zu bereden. Wir haben viel geredet und wir hoffen natürlich, dass ihr uns gern zugehört habt, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet in den letzten, ja, knapp 2 Stunden, 1,5 Stunden. Und ja, rezensiert uns sehr gerne auf iTunes, wenn ihr das wollt. Abonniert uns natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört. Schreibt uns an und ja, jetzt sind wir alle gemeinsam gespannt auf den Draft. Wer wo landet, ob es noch irgendwelche Deals gibt, wie sich so die Teams langsam für die kommende Saison dann schon wieder formieren, nachdem die letzte Saison ja gerade erst vorbeigegangen ist. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant, weil diese Liga ja grundsätzlich nie pausiert, auch wenn sie eigentlich pausiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ja, ich würde sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen.
Eingehauen.